Sabrina und Alina sind schon voll lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood.
Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Herzlich willkommen zur 50. Folge Albtraumfabrik. Mit mir, Sabrina.
Und mit mir, Alina. Guten Abend. Nee, du, warte, du musst sagen, guten Morgen.
Ja. Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood.
Ganz
vergessen. Und congratulations, bitch.
Happy Birthday, Albtraumfabrik.
Happy Birthday an unseren Podcast. 50. Geburtstag.
50 Folgen und ein Jahr Albtraumfabrik.
Genau. Also es ist genau ein Jahr. Was für ein Zufall. Ja, warte, wir stoßen an. Prost.
Prost.
Auf uns. Auf Albtraumfabrik. Auf alle Albträume.
Ich stoße an mit einem leckeren Riesling.
Ich stoße an mit einem Prosecco, wie es sich gehört.
Super.
Wow, 50 Folgen. Wir haben es durchgezogen, wir haben es getan.
Es macht wie immer noch Spaß, wie am ersten Tag.
Ja, es macht mehr Spaß.
Mehr, ja.
Weil man jetzt so weil man rausgefunden hat, wie das Podcasten überhaupt geht.
Ja, jetzt wissen wir, wie es geht.
Und weil wir, eben weil wir eine Community haben und dann macht das doch schon mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
And here we are.
Und tatsächlich hören sich das jede Woche Menschen an. Vielen Dank
Millionen
dafür. Millionen und Abermillionen. Danke dafür. Danke, dass ihr euch das anhört und immer wieder kommt. Und auch danke an die, die heute zum ersten Mal vielleicht dabei sind.
Ihr kommt rein mit einem komplett schon voll super geschliffenen, sauberen...
Ihr hört jetzt das professionelle...
Profi-Podcastern. Ja.
Das ist halt so.
Ja, ich meine, wir sagen ja nur, wie es ist.
Ja,
ne?
Lügen ja nicht.
Muss man ja nicht schüchtern sein. Ja, was Sabrina schon gesagt hat, vielen Dank an euch alle da draußen und hier ist auf 50 weitere Folgen. Prost.
Ja, stoßt mit uns an heute, feiert heute den ganzen Tag.
Egal wie viel Uhr es ist,
stoßt
mit uns an.
Muss ja auch kein Alkohol sein, also wir sind da offen.
Nee.
Wir akzeptieren jede Lebensform, egal wie fern sie von unserer Lebensform auch sein mag. Wir akzeptieren das alles.
Ja.
Auch ohne Alkohol.
Wir sind sehr offen.
Ja, wir sind super
sehr
woke.
Inklusive. Inclusive. What have you erlebt this week?
Also ich sitze hier gerade an meinem neuen Schreibtisch, falls es noch nicht
aufgefallen
ist.
Oh, du hast ihn!
Ich hab ihn.
Nee, ich sehe nur die Bücher, wo dein Mikro draufsteht.
Ich zeig dir mal hier die Perspektive.
Ja! Wow, ein richtiger Schreibtisch mit einer Holzplatte, so Birke, nee, was ist das? Ich kenne mich nicht aus mit Holz, das ist so helles, schönes Holz.
Ja, so Eiche Buche. Sehr schön, sehr hochwertig.
Sehr schön, ja.
Hier ist auch so ein Kabelkanal, siehst du das? So richtig
profimäßig. Ja, super.
Damit man keinen Kabelsalat auf dem Tisch hat.
Nicht so wie früher.
Mhm.
Und silberne, matt silberne Beine.
Ja, habe ich selber zusammengebaut.
Boah,
gut.
Mhm. Und wo ist der Herr?
Ja, genau. Der, sage ich mal, wo der Herr ist, weil ich habe ja Nachrichten bekommen, weil ich ja bei Ikea war.
Ja.
Und weil du uns ja jetzt Nachhaltigkeitsstempel aufgedrückt hast, fanden das natürlich Leute nicht okay.
Oh.
Danke dafür.
Ja.
Also, sehr
gerne.
Gut. So gut,
gerne,
ich sehe auch meine Fehler ein. Und dann habe ich den jetzt tatsächlich im Möbel-Outlet gerettet, sozusagen. Oh. Weil, yes. Genau, das ist ein Einzelstück, das quasi reduziert war, aber der hat hier zum Beispiel so eine kleine Katsche an der Seite und deshalb wurde der günstiger verkauft und es ist so, als würde man ein Tier aus dem Tierheim retten.
Oh, du hast einen Schreibtisch gerettet.
Ja, genau. Ich habe ihn jetzt zu mir nach Hause geholt, damit er hier ein schönes Leben haben kann und ja, habe ich was Gutes getan.
Oh, das finde ich gut.
Ja.
Ja, okay. Also, that's the way to buy furniture. Nicht von den großen Firmen. Besonders IKEA ist ja auch, das sind ja auch die reichsten. Das ist ja einer der reichsten Menschen der Welt. Ich gehe auch nächste Woche auf den Flohmarkt hier, um nach Möbeln
gut.
zu gucken.
Ja, für deine für neue, meine Wohnung, neue Wohnung, ne?
Die es noch nicht gibt. Ja. Ja. Ja, aber hier gibt es einmal im Monat in Pasadena, glaube ich. Da ist so ein riesengroßer Flohmarkt, Rose Bowl heißt das. Und da gibt es, also das ist riesengroß und da gibt es hauptsächlich Möbel. Und da bin ich mal gespannt, ob ich da was finde. Ich meine, selbst wenn ich die Wohnung bis dahin noch nicht habe, man weiß ja trotzdem, was man so braucht. Mhm. Und man weiß ja trotzdem, man hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und, ne?
Ja.
Und ja, da bin ich mal gespannt. Du. Aber hör mal, bin ich froh, dass du einen Schreibtisch hast. Muss auf jeden Fall ein Foto von deinem neuen adoptierten Schreibtisch auf Instagram posten.
Okay, mache ich, ja.
Ja.
Du hast übrigens Nachrichten bekommen, Alina.
Oh.
Wegen der Dolores.
Oh.
Du hast sie nicht gelesen, aber deshalb lese ich dir die jetzt mal vor, weil die Leute, die sind da involviert in die Sache.
Okay. Okay. Ach so, weil die, ja.
Weil die auf dich drauf gemacht hat.
Ja.
Und
ja.
So ein Rebell ist, die Kleine.
Ja. Da bin ich mal gespannt, was die Leute so Albträumer so zu sagen haben.
Ja, genau. Also eine Albträumerin schreibt, hallo, google mal Fairlyway für deine Katze. Bei meiner hat es überhaupt nichts gebracht, aber bei meiner Freundin hat es wahre Wunder verbracht. Eine ihrer drei Katzen hat ständig unkontrolliert überall hingepinkelt, nachdem sie das Teil hatte, nichts mehr.
Habe ich hier in meinen Steckdosen schon
drin. Hast du schon?
Kann ich dir direkt sagen.
Ja,
ja, toll. Ich habe da mehrere von.
Fail, danke.
Ja. Fail. Am Anfang hatte ich das Gefühl, das hat geholfen.
Mhm.
Aber dann, also das ist so, das strahlt quasi so, was gibt irgendwie sowas in die Luft ab, was die Katzen beruhigt.
Ja, so ein Wohlfühlhormon.
Das ist auch gut, wenn man mehrere Katzen. Ja, genau.
Ja.
Ist auch gut, wenn man mehrere Katzen haben, die sich nicht vertragen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die am Anfang beruhigter waren, aber dann hat die Dolores wieder gesagt, Mann, diese verkackte Scheiße hier, muss ich mit dem hier in einem Zimmer wohnen? Ja.
Mhm.
Der Mitch, der ist halt so, weißt du, der lebt sein Leben und der breitet sich aus und die Dolores, die will so ihren eigenen Bereich haben, aber den hat sie halt nicht.
Ja, sie haben halt unterschiedliche Persönlichkeiten.
Ja,
also sie müssen
und das
ja
muss
beide,
ja auch schrecklich sein.
Eben, sie müssen sich ja auch beide wohlfühlen können.
Ja.
Im Umfeld.
Okay, was kam denn noch?
Die
so
andere
für Tipps?
Nachricht war: Hey, hey, ich habe gestern eure neue Podcast-Folge gehört und als Alina das mit Dolores erzählt hat, sind bei mir ein bisschen die Alarmglocken angegangen. Wenn Katzen an ungewöhnlichen Orten urinieren und oder Kot ausscheiden, das trotzige Verhalten, ist das oft ein Anzeichen für Entzündung in der Niere oder Blase. Hatte mein Kater leider auch mal. Also vielleicht mal beim Tierarzt abchecken lassen, nur zur Sicherheit.
Könnte ich echt mal machen, ja, zur Sicherheit. Also ja. Ich glaube, in Kombination mit dem restlichen Verhalten von Dolores, glaube ich, dass es Stress ist, weil sie will ja auch immer raus, quasi wo sie ihren eigenen Bereich hat. Und hier drin, also ihr müsst euch das vorstellen, ich lebe zwar in einem Haus, aber die Katzen, die können nicht ins Haupthaus rein, weil einer meiner Mitbewohner allergisch ist gegen Katzen und weil ich keinen direkten Zugang zum Haus habe. Das geht quasi alles über draußen. Das heißt, die sind entweder nur in meinem Zimmer und die mögen sich halt nicht und dann sind die da zu zweit.
Mhm.
Und ich glaube, dass Dolores versucht, ihre Territorium festzulegen. Weil Dolores ist Mitch auch körperlich unterlegen und die ist eh schon so eine Katze, die ne, die nicht normal ist, weil die diese Kondition hat und nicht richtig springen kann und nicht richtig, die ist nicht so stark und nicht so schnell. Und ich glaube, die will halt einfach nur alleine sein, nur mit mir, nur mit Mama. Und sie kann dann halt nirgendwo hin, wenn der Mitch dann auch da ist. Und natürlich versuche ich, die Zeit 50-50 aufzuteilen, zum Beispiel, wer wann auf meinem Schoß liegt. Aber Katzen haben ja jetzt auch kein Konzept, kein Zeitkonzept, ne? Die denkt ja dann nicht, ah, okay, jetzt darf der Mitch mal.
Ja, weißt du?
Die
genau.
denkt ja dann nur so, warum kann ich nicht auf Mamas Schoß
das
liegen?
Das kann man ja schon Kindern schwer erklären manchmal.
Ja.
Die sollen das Katzen dann verstehen, ja.
Ja, von daher, also ich werde sie auf jeden Fall mal zum Tierarzt bringen.
Vielleicht kann der auch Tipps geben oder so. Vielleicht kennt der das ja.
Genau. Aber ich glaube, die werden jetzt eine stressige Phase durchmachen mit dem Umzug, weil wegen der ganzen Veränderung. Und ich versuche das dann in der neuen Wohnung von Anfang an so zu machen, dass die beide ihren eigenen Bereich etablieren können. Also wenn ihr dazu Tipps habt, gerne her damit. Also die haben ja natürlich jetzt schon zwei Katzenklos und haben alles quasi, also zwei Katzenbäume, die haben alles für sich selbst. So wie ich den Mitch kenne, wird der in der neuen Wohnung überall direkt rumlaufen und sein Gebiet markieren. Aber wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, ich weiß nicht, vielleicht würde es auch für den Anfang wieder Sinn machen, die in getrennten Räumen zu halten und wirklich die Türe zuzulassen und sie wieder dann nur so annähern, wenn es Fütterungszeit ist, damit sie den jeweils anderen mit etwas Positivem verbinden. Ich weiß es nicht. Sagt mal, was ihr denkt, wie ich das in der neuen Wohnung machen soll mit den beiden. Und ich will auch nicht, dass die mir dann meine komplett neuen Möbel da zerkratzen und da drauf pinkeln, weil, also Katzenpisse ist auch echt, ich will nicht, dass die auf meine wunderschöne neue Matratze machen oder meine wunderschöne neue Couch. Oh Gott.
Nur das wäre richtig schlimm. Das möchte ich auch nicht.
Das wäre echt kacke. Ja, deshalb, da kommt auch auf jeden Fall dann wieder viel Leeway rein in die neue Wohnung, bevor die da reinkommen.
Genau.
Einfach nur zur Sicherheit.
Okay, gib Tipps dazu, bitte.
Tipps, Katzentipps, bitte.
Wir werden sie besprechen. Okay, cool. Gibt es denn ein Update bei der Wohnung? Hast du schon...
Boah, ich habe mir so viele Wohnungen angeguckt.
Ich habe es gesehen.
Nee. Es ist irgendwie so... Weißt du, man denkt ja auch, irgendwann liegt es an mir.
Nee, ich sehe ab dir auch.
Es ist einfach so... Weißt du, das ist einfach so... Okay, ich habe das jetzt verstanden. Also erstens, mein Budget ist schon viel weiter hochgesetzt, als es ursprünglich war. Und man denkt dann immer, okay, für das Budget kriege ich das dann aber bestimmt. Einfach nur... Eine neue Küche, nicht so was Altes, Ekelhaftes. Und ein Balkon oder eine Terrasse, selbst wenn es klein ist. Etwas, wo man ein bisschen rausgehen kann. Und ein Anschluss für eine Waschmaschine und einen Trockner. Oder eine Waschmaschine und einen Trockner, damit ich mir das nicht teilen muss mit Leuten. Mhm. Würde man doch denken, das müsste man doch eigentlich bekommen. Und es ist immer, irgendwas stimmt nicht. Weißt du? Und dann denke ich mir so, okay, wenn es am Ende heißt, dass ich etwas von meiner Liste streichen muss, okay, das, was ich auf gar keinen Fall streichen will, nachdem ich so viele Wohnungen gesehen habe, ist, einen Außenbereich zu haben. Sei das ein kleiner Balkon, eine kleine Terrasse, ein Teil vom Garten. So, das steht ganz oben auf meiner Liste. Das habe ich jetzt festgelegt, das ist ja schon mal gut. Und dann, je nachdem, wo man für Wohnungen, dafür bekommst du entweder auch eine einigermaßen neue Küche und Trockner und Waschmaschine, aber dann bist du in einem Bereich, in einer Gegend, die vielleicht nicht die schönste ist und die vielleicht ein bisschen ab vom Schlag ist. Oder du bekommst eine gute Location, aber dann kannst du vergessen, Waschmaschine und Trockner in der Wohnung zu haben. Und ich versuche halt gerade rauszufinden, was mir wichtiger ist. Und wenn ich da ankomme an diesen Locations, das ist so schön, wenn man in einer schönen Straße ist. Und besonders hier in L.A., wenn man in einer Straße ist, wo man einfach mal zu Fuß irgendwo hingehen kann.
Du willst ja nicht
und
Angst haben, wenn du rausgehst.
Und ich bin ja auch eine Single-Lady hier, weißt du? Und ich frage mich mittlerweile, ob mir das nicht wichtiger ist, in einer richtig schönen Gegend zu sein. Und dann muss ich mir halt nochmal, aber wenn ich zum Beispiel in einem kleinen Haus wohne, nicht in so einem Riesenhaus, sondern in einem Haus, wo vielleicht 4 Einheiten sind und mir da die Waschmaschine und Trockner mit den Leuten teile, da könnte ich dann vielleicht nochmal Abstriche machen, aber da wäre ich auch ständig draußen und könnte ständig zu einem Café gehen oder zum Hiken oder so, weißt du? Mhm. Ich bin ja viel draußen und ich glaube, mittlerweile hätte ich lieber eine Wohnung in einer schönen Gegend und könnte damit auf Waschmaschine, Trockner verzichten, anstatt irgendwo ab vom Schlag zu sein, weil Sabrina, jetzt wo wir hoffentlich in die letzte Phase von Corona gehen, in der wirklich alles teilweise geschlossen ist und wo das Leben wieder langsam losgeht, könnte ich ja auch mein Sozialleben wieder beleben.
Da gibst du Vollgas, da wirst du auch
und mal ein bisschen rausgehen und emotional stabile Männer kennenlernen.
Genau, da wirst du,
weißt du,
mit allem rummachen, was da rumläuft, hör mal. Und es soll ja was Gescheites sein.
Ja. Ja, und jetzt gibt es nämlich eine Wohnung mitten in Franklin Village.
Franklin Village?
Oh mein Gott. Nee, warte, die ist in Los Feliz.
Ah, okay.
Die ist in Los Feliz, aber direkt neben Franklin Village. Franklin Village wäre auch süß. Aber die ist in Los Feliz. Die ist in einer total süßen Straße. Da sind eigentlich alles nur so kleine Häuschen. Und von da aus kann man zur Hillhurst gehen. Und das ist in Los Feliz. Und da gibt es so ganz viele kleine, süße Cafés und Restaurants. Und halt so kleine Läden, weißt du, so die von privaten Leuten sind. Und so viel Second-Hand-Läden und so. Und da kann man zu Fuß zum Griffith Park gehen, um dort zu wandern.
Das ist schön.
Also die Location.
Perfekt.
Ja, und die Wohnung... Ja, und die Wohnung, die hat, also die ist jetzt nicht super neu, aber die ist okay, die hat auch eine gute Größe und die hat einen ganz großen Außenbereich, aber hat halt keinen Trockner und keine Waschmaschine. Und ich versuche schon seit die Wohnung, weil ich jeden Tag direkt ins Internet gehe auf Zillow und gucke, und die war neu und ich habe direkt die Leute kontaktiert. Ich höre aber nichts zurück. Dann habe ich da angerufen in diesem Immobilienbüro, die das verwalten. Da geht keiner dran. Dann habe ich da Nachricht hinterlassen. Dann bin ich da hingefahren gestern. Einfach mal vorbeigefahren. Oh, es ist so schön da. Oh. Aber ich weiß nicht, wie ich die erreichen soll. Weißt du? Weil bisher, ich hatte schon ein paar Mal, als ich eine super Wohnung gesehen habe und dann war die sofort weg. Weißt du? Diese Wohnungen sind immer sofort weg. Und ich weiß einfach nicht, wie ich die Leute erreichen soll und was da los ist. Also drück mir die Daumen.
Ich drück dir voll die Daumen. Aber es war deine Wohnung noch nicht dabei.
Ja, genau.
Das war die noch nicht bisher.
Und das ist nämlich die andere Sache. Dann denke ich mir so, okay, wenn ich auf etwas verzichten muss, gut. Dann werde ich das wissen, wenn ich in die Wohnung reinkomme und mich dort wohlfühle.
Sehe ich auch so.
Und das ist noch nicht passiert.
Ja.
Ich muss einfach vertrauen. Trust the process. Die Wohnung, in der ich leben werde, die ist bereits da draußen und wir müssen uns gegenseitig finden. Wir müssen auf dem gleichen Energielevel sein und ich muss positiv bleiben.
Du musst dich einmal noch draußen hinstellen und dich erden und das Universum um Hilfe bitten. Und dann wird sie kommen, die Wohnung. Ich weiß es.
Das mache ich heute nach unserem Podcast.
Ja.
Aber weißt du, dann denkt man auch so, ach ja, das ist ja auch, es macht ja auch eigentlich Spaß, eine Wohnung zu suchen. Und ich bin ja auch dankbar, dass ich in einer Position bin, wo ich mir eine schöne Wohnung suchen kann. Und da. Und dann denkt man die ganze Zeit so, hey, ja, ist alles cool, macht Spaß und ich bin so positiv. Und dann passiert eine Sache, die nicht so richtig klappt. Und dann ist man direkt total aggressiv. Kennst du das?
Ja, klar.
Dieses gefakte Positive, um so die Stimmung zu halten. Und dann gestern habe ich an einem Projekt gearbeitet und dann wollte ich einen Link in einem PDF-Format, also einen Hyperlink in einem PDF-Format erstellen. Das geht ja mit Adobe, ne? Da zahle ich ja auch monatlich eine Subscription bei Adobe, um alle möglichen Sachen machen zu können für die Arbeit. Und dann hat das immer wieder... Wenn ich da drauf geklickt habe, gesagt, du musst dir den Free Trial runterladen. Ich so, nein, muss ich nicht. Ich habe hier eine Subscription. Und dann hat das mich zur Subscription geleitet. Und dann hat das gesagt, die aktuelle Version ist runtergeladen. Und dann habe ich da wieder drauf geklickt und dann stand da wieder, du musst dich anmelden. Dann habe ich, ich habe mich doch gerade angemeldet.
Ja,
dann ging es die ganze Zeit so weiter. Und dann habe ich...
Hast du geheult?
Sabrina, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe geheult.
Ja,
ich habe so auf meinen Laptop gehauen.
Genau.
Ich hätte den am liebsten zerbrochen.
Ja,
und dann hätte ich am liebsten, also wirklich von der Wut, die ich in meinem Körper hatte, hätte ich mein komplettes Zimmer auseinandernehmen können, wie ein Rockstar in den 90ern im Hotel.
Ich weiß genau, wie sich das anfühlt.
Ich war so aggressiv und gleichzeitig beobachtet mit sich ja auch selber und denkt so, hör mal, bist du dumm?
Was stimmt nicht mit dir?
Es ist ein Hyperlink, du wirst ja wohl...
Ja, das wirst du ja wohl noch hinkriegen.
What the fuck? The fuck, bitch? Calm down, man. It's all good.
Ja, ich weiß.
Und dann denkt man immer so, ich darf auch deswegen nicht ausrasten, mir geht's gut, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug Essen. Es bringt ja nichts in dem Moment, weißt du.
Ey, aber ich raste auch manchmal wegen so Sachen aus, ne? Wenn was nicht klappt.
Die ganze Woche bin ich schon so richtig gereizt. Mhm. Und dann, da muss ich unbedingt morgen mit meiner Therapeutin drüber sprechen, weil ich weiß auch nicht, ich meine einfach, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch, guck mal, der ganze Prozess, es ist ja eine positive Veränderung, aber es ist immer noch Veränderung. Und vielleicht wird da irgendwas getriggert in einem... das einem einfach ein bisschen Angst bereitet, oder?
Ja, klar, da ist normal. Ne?
Und das Thema Geld, also ich bin, weißt du, das war so oft ein Thema für mich in meinem Leben, das mir Angst bereitet hat und keine Ahnung, es ist vielleicht ist da einfach so ein bisschen diese Unsicherheit, die einem im Unterbewusstsein so die einen dann, ja, dann ist man einfach gereizt, ne, wenn man...
Ja, jede Art von Veränderung
wenn man keinen wahren Grund hat dafür.
Da ist ja auch immer ein bisschen Angst vor Veränderung, auch wenn sie schön ist, aber trotzdem ist da unterbewusst immer so ein mulmiges Gefühl. Und das ist aber auch okay. Man sollte es trotzdem machen, aber die Angst zu haben,
es ist nicht das Bauchgefühl, es sitzt nicht, ja, genau, es sitzt nicht so im Gut, wo man die Gefahr spürt, sondern es sitzt in der Brust, wo die Angst sitzt.
Ja.
Ja. Aber man will, ich will dann nicht so sein. Ich will dann so sein, I'm living my life. Aber das sind ja auch nur so Stereotypen, die man aus Filmen und Serien kennt.
Machst du dir selber was vor.
Ja.
Aber früher bin ich auch immer ausgerastet, zum Beispiel, da hatte ich ja Klavierunterricht und dann musste ich immer davor üben und wenn das dann nicht geklappt hat, dann habe ich so ganz fest auf die Tasten gehauen, habe den Klavierdeckel zugeknallt, bin voll ausgerastet, weil es nicht geklappt hat, das Stück, was ich üben musste. Unnormal, wirklich.
Und dann muss man muss ja einfach Geduld haben, ne? Muss.
Ja, ja.
Es geht nicht ohne Ruhe
halt
und Geduld, aber man
mal wiederholen, bis es klappt.
Mhm.
Nee, aber ich war so ungeduldig.
Ich habe es übrigens ohne Hyperlink abgeschickt, das Dokument. Ich habe es nicht hinbekommen. Und ich war dann so am Heulen und ich musste andere Arbeit weitermachen.
Oh Gott.
Dass ich dann dachte, ich kann mich jetzt also beruhigen und mich dann noch ungefähr eine Stunde darum kümmern. Mhm. Es liegt ja offensichtlich daran, dass ich hier irgendwas, ein Puzzlestück sehe ich gerade nicht, weil ich jetzt auch in dieser Rage bin. Aber ist es jetzt das wert, das Dokument perfekt mit Hyperlink abzuschicken und davon daran noch 30 Minuten, 45 Minuten zu verschwenden? Aber die Zeit brauche ich eigentlich für das nächste Projekt, wo ich dran arbeiten muss, das auch eine Deadline hat. Deshalb habe ich es einfach abgeschickt und habe angefangen, an einem nächsten Projekt zu arbeiten.
Aber genau so funktioniert das. Also man muss nicht heulen und sich aufregen, sondern du musst einfach die Entscheidung treffen, was mache ich jetzt mit dem Problem, was ich habe. Das ist eigentlich ganz einfach, aber...
Ja, eigentlich.
Wenn man keine Emotionen hätte, dann wäre es einfach.
Aber we can make our life harder, why not?
Wir sind fühlende Wesen und somit müssen wir auch die Konsequenzen daraus mitnehmen.
Ja, aber irgendwann diese Woche muss ich mich mal mit Adobe auseinandersetzen, weil ich habe keine Lust, da jeden Monat $15 zu bezahlen, ohne dass ich die Sachen benutzen kann auf meinem brandneuen Computer.
Ja.
Do you know what I mean?
I know what you mean.
But I hate it. Es fühlt sich einfach wie eine Zeitverschwendung an. Können die Sachen nicht einfach funktionieren, Sabrina?
Ja, sie würden vielleicht funktionieren, aber du machst was falsch. Vielleicht.
Fuck.
Weiß es nicht, aber könnte sein.
Sabrina kommt rein mit der Wahrheitskeule.
Also wenn
schlägt die mich einfach mit der Wahrheitskeule.
Wenn jetzt die Optionen sind, entweder hat Adobe einen Fehler oder du machst es falsch.
Ich würde sagen,
hätte ich eine Tendenz.
Menschliches Versagen ist einem individuellen Menschen oder...
Ja.
Ach ja. Und dann, ich mache da ja ständig Hyperlinks in meine Dokumente rein, ne? Und dann auf einmal funktioniert das nicht. Naja, anyway. Vielleicht habt ihr da draußen ja auch manchmal so Probleme mit Adobe, dann sagt mir bitte Bescheid.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht weiß ja jemand, ein Profi-Albträumer jetzt, wie das funktioniert.
Ja, ich will dann einfach jemanden bezahlen, der dann mir einfach kurz sagt, hier, bla bla bla, so, weißt du, so ja. Mir ist meine Zeit mehr wert, als mich damit 2 Stunden auseinanderzusetzen. Aber das gleiche Empfinden für meine Zeit habe ich nicht, wenn ich manchmal 2 Stunden lang auf TikTok scrolle, wenn ich eigentlich was Wichtiges machen
das
sollte.
Das möchte ich selber machen.
Nee. ja. So muss man die Prioritäten, ne? Ja. Okay, hast du sonst noch irgendwas Aufregendes erlebt diese Woche?
Nein, überhaupt nicht.
Okay. Sollen wir damit zum heutigen Thema kommen?
Ja.
Sabrina.
Oh mein Gott.
Zur Jubiläumsfolge brauchen wir natürlich auch einen Jubiläumsfall.
Bitte.
Wir müssen darüber reden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Hollywood-True-Crime, mysteriöse Cold-Case-Fall, den es überhaupt gibt.
Yes.
Die Black Dahlia.
Yes. Ich hab's mir gewünscht.
Ach, und dieser Fall ist einfach, wir müssen einfach drüber reden. Es ist einfach so verrückt. Alles an diesem Fall von den 40ern, als es angefangen hat, bis heute, ist einfach nur bonkers, sagt man so. Einfach nur fucking verrückt und unglaublich. Und wenn das ein Film wäre, würde man denken, okay.
Ja, yeah, genau.
All right. Calm down.
Wenn das sich in Hollywood jemand ausdenken würde, würde jeder sagen, nein, das geht nicht, das ist viel zu übertrieben. Das würde niemals in der Realität passieren.
Mhm.
Aber es ist so.
Und sicherlich kennt ihr entweder den Black Dahlia-Fall oder etwas über den Black Dahlia-Fall. Mhm. Ihr habt aber auf jeden Fall schon mal Black Dahlia gehört, weil das bis heute verwendet wird für Bandnamen und Dokus und Bücher und Tattoo-Studios und also es ist überall in unserer Pop-Culture, weil es einfach steht für auch halt diese True-Crime-Obsession, die es natürlich einfach gibt. Okay, also tauchen wir mal ein. Es gibt viel zu besprechen. Und ich weiß ja, du hast auch selber dich mit dem Fall schon befasst und Podcasts gehört und so. Deshalb können wir da mal über alles reden.
Ja.
Ich bin einfach nur fasziniert. Und jetzt wieder in diesen Fall einzutauchen für den Research, für den Fall, war einfach wieder so, ich habe wieder allen von erzählt, um mich herum habe wieder allen gesagt, du musst unbedingt diesen Podcast hören und du musst, das ist einfach nur so verrückt, ich komme einfach gar nicht klar drauf.
Man kann das einfach nicht glauben und es ist auch so, also ich glaube, jede Triggerwarnung, die es gibt, müssen wir jetzt aussprechen, weil der Fall hat mit allem, mit jedem Verbrechen zu tun, das es gibt.
Ja,
also,
ich habe auch ganz krasse Fakten rausgelassen teilweise, aber du kennst sie ja auch. Mhm. Also wenn wir sie besprechen wollen, können wir es gerne machen. Die sind ja auch wichtig für den Fall teilweise, aber es wird auf jeden Fall krass. Und wenn ihr schwache Magen habt, dann... dann wird es jetzt Zeit, den Magen mal ein bisschen zu stärken.
Könnt ihr ihn jetzt trainieren.
Hier mal dran zu bleiben. Genau. Okay, also. Tauchen wir ein. Black Dahlia kennt man ja, den Fall Black Dahlia. Mhm. Aber viele kennen eigentlich nicht die gesamten Fakten um den Mordfall Elizabeth Short. Sondern man kennt eigentlich nur so diesen Namen, den die Presse damals sich ausgesucht hat. Aber theoretisch ist es die Geschichte von Elizabeth Short. Am 15. Januar 1947 in der Nachbarschaft Leimert Park hier in Los Angeles, das ist so, du und ich sind da ja hingefahren.
Wir waren da.
Wir waren da. Das ist so südlich, also von Hollywood, 10, 15 Minuten, so eine Wohngegend, wo, wenn man dort heute ist, sind da überall eigentlich nur so Einfamilienhäuser, kleine. Also ist jetzt nicht so eine mega reiche Gegend, aber ist auch nicht arm. Also ist so mittelständige, kleine Nachbarschaft. In den späten 40ern waren da ein paar Häuser, aber viele dieser Grundstücke waren noch leer, mhm. weil es gab gerade diesen Housing-Boom in Amerika, also ein Boom, wo sich alle Häuser gekauft haben und Häuser gebaut haben, aber dann hat der Zweite Weltkrieg angefangen und es hat alles ein bisschen stagniert und deshalb war in dieser Gegend, war einfach viele Grundstücke einfach leer und dort war einfach Gras. Und so muss man sich das vorstellen. Eine junge Hausfrau namens Betty Berzinger ist mit ihrem dreijährigen Kind spazieren gegangen. Sie waren auf dem Weg zum Schuster. Sie gehen da so auf dem Bürgersteig entlang dieser leeren Grundstücke. Und auf einmal sieht sie etwas liegen im Gras. Und sie denkt, das ist ein Mannequin.
Eine Schaufensterpuppe.
Wie sagt man, eine Modepuppe. Eine Schaufensterpuppe. Mhm. Es ist der obere und untere Teil von einer Schaufensterpuppe. Doch dann geht sie etwas näher ran, guckt genauer hin und entdeckt, dass es der nackte, halbierte, ausgeblutete, verstümmelte und sehr explizit posierte Körper einer jungen Frau ist. Betty schreit, schnappt sich ihre Tochter, rennt zum nächsten Haus und ruft die Polizei. Früher war es natürlich so, wenn die Polizei gerufen wurde, war die Presse nicht weit. Also die Presse ist fast schneller da als die Polizei. Die Nachbarschaft versammelt sich drumherum. Dort liegt eine halbierte Leiche. Und ist ja klar, die Leute tümmeln sich direkt drumherum, die Presse tümmelt sich. Einer der Reporter macht direkt Fotos davon und das sind die Fotos, die man heutzutage kennt. Also ich würde nicht empfehlen, das zu googeln, aber es gibt so viele Fotos von der Crime Scene. Aber Warnung auf jeden Fall.
Ja, die kommen direkt, wenn man den Namen googelt. Tut's nicht, direkt, aber es gibt sie überall.
Tut's nicht. Als die Polizei ankommt, müssen sie erstmal alle da wegschicken und müssen erstmal alles freimachen, damit sie sich überhaupt um den Fall kümmern können, damit sie überhaupt ihre Arbeit beginnen können. Die Leiche der jungen Frau liegt auf dem Rücken. Der untere Teil, wie gesagt, ist ganz sauber in zwei Stücke geschnitten entlang des Beckens. Der untere Teil des Körpers liegt ungefähr 25 cm verrückt, also zur Seite verrückt zum oberen Teil des Körpers. Die Beine sind weit gespreizt. Die Arme sind über den Kopf gelegt. Also es sieht so aus, als würde man sagen, ich gebe auf. Also es ist sehr klar, dass die Leiche so ganz gewollt platziert wurde. Die Gedärme waren vom Körper entfernt und ordentlich unter den Po gelegt worden. Im Bauch wurden Fäkalien gefunden. Und wie gesagt, das komplette Blut war von dem Körper entfernt worden. Es war kein Tropfen Blut, aber an der wo die Leiche lag, war kein Tropfen Blut. Das heißt, man wusste sofort, sie ist nicht dort ermordet worden, sondern sie ist dort platziert worden. Sie muss woanders getötet worden sein. Ja. Der Körper war außerdem komplett gereinigt worden. Es war nichts dort, es war keine Handtasche, keine Klamotten, nichts, was in irgendeiner Weise zu dieser jungen Frau gehörte. Es wurde eine Reifenspur gefunden, sowie ein halber, leicht blutiger Fußabdruck in dieser Reifenspur. Außerdem wurden leere Zementsäcke gefunden in der Nähe der Leiche, die ebenfalls wässrig blutige Spuren hatten. Man ging also davon aus, dass diese leeren 50 Pound Zementsäcke dafür benutzt wurden, die Leiche dort hinzutransportieren. Also, dass die jeweiligen Körperteile auf die Zementsäcke gelegt wurden, dorthin transportiert wurden, dorthin getragen wurden aus dem Auto und dann haben sie die Zementsäcke auch dort liegen lassen.
Ja.
Der Körper wird dann ins Leichenschauhaus transportiert. Hier wird bestimmt, dass es eine Es ist erstmal eine Jane Doe. Wie gesagt, man weiß ja nicht sofort, wer das ist. Es war kein Personalausweis oder irgendwas zu finden. Die Jane Doe war 1,65 groß, 52 Kilogramm, hatte hellblaue Augen und braune, lockige oder schwarze, lockige Haare und schlechte Zähne. Okay. es wurden Fesselspuren an ihren Knöcheln, Handgelenken und am Hals entdeckt. Sie hatte außerdem oberflächliche Schnittwunden an der rechten Brust. Die rechte Brust war fast war aber auch fast komplett abgetrennt worden. Mhm. Sie hatte Schnittwunden an den Armen. Sie hatte Schnittwunden im Schambereich. Sie hatte Schnittwunden am Bein. Dort wurde ein komplettes Stück Haut aus ihrem Bein rausgeschnitten. Ja. Die krassesten Schnittwunden, die man kennt von diesem Fall, waren aber in ihrem Gesicht.
Ja.
Ihre Lippen wurden komplett, quasi von den Enden der Lippen jeweils bis zu den Ohren hoch aufgeschnitten.
Wie beim Joker.
Wie beim Joker, mhm. Das sah so aus, als würde sie grinsen.
Ja.
Man konnte nicht genau feststellen, ob diese Schnittwunden vor oder nach dem Tod der Frau verursacht worden. Sie hatte außerdem Schwellungen am Schädel. Man ist also davon ausgegangen, dass sie mehrmals stark geschlagen wurde. Man glaubt, dass viele der Wunden posthum entstanden sind, aber anhand der Fesselspuren wusste man, dass sie tagelang gefoltert wurde. Offizielle Todesursache war Bluterguss und Schock. Die Halbierung des Körpers war sehr sauber, präzise und wie eine medizinische Prozedur. Also das kann eigentlich nur jemand gemacht haben, man wusste das sofort, der chirurgische Fähigkeiten hat, weil es gibt nicht viele Orte am Körper, wo man einen Körper in zwei Hälften trennen kann, ohne durch Knochen zu schneiden.
Ja.
Und es gab eine spezielle Prozedur, die in den 30er Jahren gelehrt wurde, aber halt nur an Chirurgen. Und diese Prozedur, man ist davon ausgegangen, dass genau das mit dem Körper passiert ist, dass er ganz sauber dort durchgetrennt wurde, wo man nicht durch Knochen schneiden muss.
Ein Profi am Werk.
Man wusste also, man musste also, es muss jemand sein mit medizinischen Fähigkeiten. Jemand, der wollte, dass der Körper so gefunden wird. Es wurde ganz gewollt so platziert und gepost. Und jemand wollte, dass das alles so gefunden wird. Dann nehmen sie die Fingerabdrücke und schicken diese Fingerabdrücke zum FBI. Und innerhalb von einem Tag findet das FBI raus, wer es war. Elizabeth Short, eine 22-jährige Frau.
Yeah.
Wer war Elizabeth Short? Elizabeth Short wurde am 29. Juli 1924 in Boston, Massachusetts, als die dritte von fünf Töchtern geboren. Von ihrem Vater Cleo und ihrer Mutter Phoebe. Ihr Vater hat Miniatur-Golfkurse gebaut und der Familie ging es gut mit den fünf Töchtern. Doch dann kam der große Börsencrash im Jahre 1929 und er hat alles verloren. Die Familie wurde quasi über Nacht arm. Ein Jahr später wird das Auto von Cleo auf einer Brücke gefunden. Das Auto war verlassen und es war keine Spur von Cleo zu finden. Und man konnte ihn nicht mehr wiederfinden. Man ist aber davon ausgegangen, dass er sich weil er das alles nicht verkraften konnte und dass er sich von der Brücke gestürzt hat. Da war Elizabeth gerade mal 6 Jahre alt. Das heißt, jetzt war die Mutter ganz alleine mit 5 Töchtern. Und um ihre Familie durchzubringen, hat sie einen Job als Buchhalterin angenommen. Elizabeth hatte schon immer schlimme Bronchitis und schwere Asthma-Attacken, weswegen sie mit 15 eine Lungenoperation braucht. Ärzte sagen, dass ein milderes Klima besser für ihre Gesundheit wäre, weswegen ihre Mutter sie dann für die nächsten Jahre immer wieder über den Winter nach Florida schickt, nach Miami, um dort bei Freunden und bei Familie zu leben, weil es einfach besser für ihre Lungen ist. Okay, bist du bereit für den ersten Twist in der Geschichte?
Ja.
Im Jahr 1942 bekommt die Mutter einen Brief. Einen Entschuldigungsbrief.
What?
Von wem? Von ihrem totgeglaubten Mann.
Nicht dein scheiß Ernst.
Doch.
Sag mal.
Der war gar nicht tot. Er hat seinen Tod nur gefaked, weil er nach Kalifornien ziehen wollte.
Ach ja, schön. Ist schöneres Wetter. Tut mir leid, aber musst du verstehen.
Lass ich meine 5 Töchter und meine Frau alleine, weil das ist mir zu viel jetzt.
Ja, das war ich brauche einfach mal ein bisschen Auszeit. Geworden.
Ja.
Ich brauche auch mal Zeit für mich, hör mal.
Dann Jahre später sagt er so, oh, sorry. Sorry, tut mir echt leid.
Ein schlechtes Gewissen. Wow, was für ein Ficker.
Daraufhin zieht Elizabeth Short zu ihrem Vater nach Vallejo, das ist in Northern California. Sie ist mittlerweile 18. Das letzte Mal, als sie ihren Vater gesehen hatte, war, als sie 6 war.
Wow. Boah.
Ich stelle mir das auch so krass vor, ne? Zu der Zeit in den 40ern. Ja. Also da gab's ja nichts. Also bist du einfach mal von Massachusetts nach Kalifornien gereist und so hattest kein Handy an dir und kein gar nichts und so eine Landkarte, wo du deinen Vater dann finden musstest. So. okay, also innerhalb von einem Jahr zieht sie wieder aus. Hat nicht so ganz geklappt mit ihrem Vater, den sie nicht kannte. Dann zieht sie bei Freunden ein, ungefähr 2,5 Stunden nördlich von Los Angeles. Das klappt aber auch nicht so richtig, da muss sie auch wieder ausziehen, also zieht sie dann nach Santa Barbara. Es ist ja hier nördlich von L.A., so ein kleiner Ort, da waren wir ja auch schon mal. Da wohnen eigentlich mehr, keine Ahnung, ältere Leute. Keine Ahnung, was sie da wollte in Santa Barbara. Hörst du mich noch?
Ich höre dich noch. Meine Nachbarn sind laut.
Ach, Nachbarn? Get it together.
Mein
Was machen
Gott.
Die denn? Streiten
grad,
die sich?
Sich? Streiten oder?
Mhm.
Whatever.
Also, wenn das zu laut wird, musst du vielleicht die Polizei rufen. Sag ich nur, ne? Man weiß, was dort geht bei denen.
Nein, die streiten eigentlich
Siehst du,
nicht.
deshalb habe ich keinen Freund.
Genau, das ist,
das ist
Grund.
Der Grund.
Ja.
Okay.
Okay, weiter.
Back to Elizabeth Short. Im Jahre 1943 wird sie verhaftet, weil sie beim Trinken erwischt wurde und noch minderjährig war mit 19.
Böse.
Mhm. Und da gibt es diesen berühmten Mugshot von Elizabeth Short.
Ja, den kenne ich.
Ja, das ist, weil sie deshalb verhaftet wurde und deshalb konnte das FBI auch ihre Fingerabdrücke identifizieren.
Gut.
Also dann wird sie verhaftet und dann sagen die, okay, du wirst wieder zu deiner Mutter geschickt nach Massachusetts. Ne? Du bist eine minderjährige, 19-jährige Frau.
Ja, ja.
Und anstatt zu ihrer Mutter zu gehen, geht sie aber wieder zurück nach Miami und besucht ihre Familie manchmal in Massachusetts. Dort in Miami lernt sie dann Major Matthew Michael Gordon Jr. kennen. Während ein ausgezeichneter Luftwaffenoffizier der Air Force. Und die beiden beginnen zu daten. Dann wird er allerdings eingezogen nach Indien während des Zweiten Weltkriegs. Er überlebt einen Flugzeugabsturz und während er heilt und sich von dem Absturz erholt, schickt er Elizabeth einen Brief und macht ihr einen Heiratsantrag.
Oh Gott. Krass.
Elizabeth nimmt den Heiratsantrag glücklich an. Doch dann, am 10. August 1945, wird er getötet in einem zweiten Flugzeugabsturz, weniger als eine Woche vor Ende des Zweiten Weltkrieges.
Oh Gott. Scheiße.
Jetzt ist Elizabeth also wieder alleine und sie entscheidet sich im Juli 1946 nach Los Angeles zu ziehen.
Oh,
denn sie ist eine anstrebende Schauspielerin.
Ja, wie alle.
In den Berichten, wie alle.
Protagonistinnen.
Herzgebrochene, ja. Es steht immer, in den Berichten steht immer so, also man glaubt ja, dass sie eine anstrebende Schauspielerin war, aber es gibt keine Schauspielcredits, um das zu bezeugen. Ja, natürlich gibt es keine Schauspielcredits.
Sorry,
man braucht erstmal 10 Jahre, um überhaupt
sie wurde getötet.
Ein ordentliches Casting zu bekommen. Ja.
Weißt du, was die für eine Schauspielerin geworden wäre wahrscheinlich? Was die für ein Star geworden wäre?
Echt, ey, chill mal. Chillt doch alle mal.
Ugh.
Dann in Los Angeles. Trifft sie sich, fängt sie eine Beziehung an mit Army Air Force Lieutenant Joseph Gordon Flickling. Den kannte sie auch schon aus Miami. Die hatten auch schon mal was und jetzt haben die sich wieder gerekindelt. Der hat war in Long Beach stationiert. Das ist ja ungefähr, ja, keine Ahnung, je nach Verkehr eine Stunde, anderthalb Stunden von Los Angeles. Denn sie hat in Hollywood gewohnt, auf dem Hollywood Boulevard, in so einem kleinen Hinterzimmer hinter so einer Bar. Und er war in Long Beach und dann haben die quasi so eine, sich immer halt getroffen und so eine lockere Beziehung gehabt.
Gut.
Sie hat aber quasi, wie schon gesagt, in Hollywood gewohnt, hat als Kellnerin gearbeitet und ihren Traum als Schauspielerin verfolgt. Also super Klischee.
Ja, der Klassiker, ne?
So, wie man es sich vorstellt. Man hat $10 in der Tasche und geht nach Hollywood. Man lebt in einer kleinen, dreckigen Wohnung, bis man das Große schafft. Oder halt nicht.
Oder umgebracht wird.
Oder umgebracht wird, genau. Es gibt eins von beiden.
Eins von beiden.
Ja, oder halt zu alt ist mit 29. Eins von den dreien gibt es für Frauen. Am 9.01.1947 wird Elizabeth das letzte Mal gesehen. Pass auf. Sie ist auf einem kurzen Trip nach San Diego gewesen mit einem verheirateten 25-jährigen Verkäufer, mit dem sie eine Affäre hatte. Und der hat sie in Downtown Los Angeles am Biltmore Hotel abgesetzt, weil sie sich dort mit einer ihrer Schwestern treffen wollten, die sie gerade in L.A. besucht hat. Okay, also er setzt sie dort ab.
Ja.
Sie wurde auch von Angestellten des Biltmore Hotels gesehen, wie sie einen Telefonanruf getätigt hat an einem von diesen Lobby-Telefonen. Und kurz darauf wurde sie von Augenzeugen in der Crown Grill Cocktail Bar ungefähr 600 Meter entfernt von diesem Hotel gesehen. Und das war das letzte Mal, dass Elizabeth Short lebendig gesehen wurde. Das war der 9.01.1947. 6 Tage später, am 15. Januar, wurde sie, ihre Leiche, im Leimert Park entdeckt. Die Presse ist natürlich direkt all over this, ne? Also so ein Fall ist natürlich Gold für die Presse. Ja. Gefundenes Fressen. Es hat alles diese bizarre Art und Weise, wie diese Frau dort platziert wurde. Warum? Wer war es? Was ist hier passiert? Was möchte der Killer damit sagen? Es ist eine Riesen-Story. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie dieser Name Black Dahlia entstanden ist. Eine der Theorien ist die, es gab einen Film Noir im Jahre 1946, der hieß Blue Dahlia. Und weil von der Polizei ziemlich schnell rausgegeben wurde, dass Elizabeth Short gerne schwarz getragen hat, hat die Presse dann einfach gesagt, The Black Dahlia. Ja. Es gibt aber auch andere Theorien. Auf jeden Fall hat die Presse, aber damals war zum Beispiel auch Zeitung lesen noch eine ganz andere Form von Unterhaltung. Und Mord und True Crime war ein Riesenthema.
Ja, ja.
Das war ein Riesen, das hatte einen großen Unterhaltungswert. Hat es ja heute immer noch, aber, ne? Und die Reporter wussten immer, dass wenn sie einen Mordfall haben oder einen Serienmörder, dann brauchen sie einen Nickname, weil das die besten Headlines macht.
Ja,
so.
Okay.
Auf jeden Fall musste ein Nickname her und jetzt war der Nickname die Black Dahlia. Sobald die Polizei die Elizabeth Short identifiziert hat, hat sie natürlich mit jedem gesprochen, der sie zuletzt gesehen hat und hat sofort angefangen, den Fall zu untersuchen. Und dann haben sie quasi ihren offiziellen ersten Bericht an die Presse und an die Welt rausgegeben, um Informationen zu bekommen von Leuten, die Elizabeth vielleicht kannten. Und in diesem Bericht stand aber halt drin, also zum Beispiel stand drin, wie sie aussah, wie groß sie war, was sie anhatte am Tag, als sie das letzte Mal gesehen wurde, was halt, sie hatte halt alle schwarze Sachen an, aber die haben dann halt so beschrieben, sie hatte irgendwie einen schwarzen Rock an und einen schwarzen Pulli und die Presse hat das dann so dargestellt, sie hatte eine schwarze, durchsichtige Bluse an und einen engen Rock. Also sie hat das, die haben das direkt extremer gemacht und direkt alles irgendwie ganz krasser, viel krasser dargestellt. In diesem Bericht stand auch drin, was überhaupt komplett unwichtig ist, dass sie gerne in Cocktailbars rumgehangen hat und dass sie verheiratete Männer gedatet hat.
Vielleicht haben die gehofft, dass sich da jemand meldet oder, weißt du,
ja,
dass sie daraus jemand kennt.
Klar,
aus dem,
ja,
Haus.
Aber die, die Presse, ne?
Ja, wegen Sensation,
also
eher wahrscheinlich.
Die Headlines, die, ja, waren, also es gab fast keine einzige Headline, wo einfach nur berichtet wurde, was passiert ist, mhm, oder wo sie als Opfer einfach nur dargestellt wurde, sondern es wurde immer darüber geredet, dass ein Partygirl, mhm, dass eine Frau gestorben ist, aber dass sie mit verheirateten Männern abgehangen hat.
Ja, ja.
Dann ging es so weit, dass Leute gesagt haben, sie war eine Prostituierte, mhm, so wie es damals noch hieß, dass sie viele Männerfreundschaften hatte, dass sie rumgeschlafen hat, dass sie Party gemacht hat und kann, also sie war laut Berichten keine Sexarbeiterin, aber selbst wenn alles andere stimmt, ja, ja, dann hat sie ein ganz normales Leben gelebt, einer jungen 22-jährigen Frau. Und wenn die verheirateten Männer mit ihr schlafen wollten, dann,
ja,
sind die die
ihr Problem.
Wichser. Ja.
Genau.
Und was hat das damit zu tun, dass sie ein Opfer ist dieser unglaublich schrecklichen? So, als wäre das eine Entschuldigung. Ja, dann ist das ja okay,
ja,
dass die verstümmelt wurde und getötet wurde.
Muss sie sich nicht wundern,
so,
wenn sie in der,
what,
Hälfte durchgelegt,
ja,
wird.
Mhm. Mhm. Ich meine, wir sind hier in den 40ern, ne?
Ja.
Slut-Shaming war voll in,
ja,
in den 40ern.
Ein Trend. Mhm.
Ja. William Randolph Hearst, der Medienmogul. Er hatte Zeitungen überall in Amerika. Der hat das quasi alles bestimmt, was die Headlines waren. Der hatte mehrere Zeitungen in Los Angeles und er hatte einen Deal mit der LAPD. Er hatte natürlich sofort seine ganzen Reporter an den Fall dran, mhm, gesetzt. Ne? Hat gesagt, findet alles raus, was ihr könnt. Geht da raus. Hat so viele Reporter bezahlt und hat dann einen Deal gemacht mit der LAPD und haben gesagt, wir tauschen Infos aus. Wenn wir was finden, was hilfreich ist, mhm, geben wir euch die Infos. Aber wenn ihr einen Durchbruch habt in, yeah, dem Fall, sind wir die Ersten, die das berichten dürfen.
Okay. Mhm.
Dann hat ein Reporter von der LA Herald Express, war quasi damit beauftragt, die Mutter zu finden, mhm, von Elizabeth Short, die noch nichts von dem Tod,
oh,
ihrer Tochter wusste.
Nicht dein Ernst.
Dann hat er die Info rausgefunden von der Mutter und hat die angerufen. Und was er quasi wollte, war so viel wie möglich über Elizabeth Short rausfinden und über ihr Familienleben. Er wusste aber, wenn er sagt, ihre Tochter ist brutal ermordet worden, wird die Mutter natürlich sofort auflegen oder wird hysterisch,
mhm,
oder weinen oder, ne?
Mhm.
Und das wollte er, wollte erstmal ein paar Infos haben. Also hat er die Mutter angerufen, hat gesagt, dass Elizabeth einen Schönheitswettbewerb gewonnen hat.
Was sind das für Menschen? Oh Gott.
Und dann hat er die komplett ausgequetscht, so nach dem Motto, sie hat einen Schönheitswettbewerb gewonnen. Wie war Elizabeth als kleines Kind? Wie ist es zu Hause? Wie? Und erst nachdem er dachte, er kann nichts mehr rausquetschen, mhm, hat er ihr dann gesagt, eigentlich ist Elizabeth tot. Sie ist brutal ermordet,
Alter,
worden.
Alter Schwede, ey.
Die Mutter hat das natürlich nicht geglaubt. Ich meine, wie kannst du sowas glauben, nachdem du auch so ein langes Gespräch mit jemandem, mhm, geführt hast? Und der Reporter musste dann sogar die Polizei, also die Mutter war ja in Massachusetts,
yeah,
der Reporter musste quasi die Massachusetts-Polizei dorthin schicken, damit die das bestätigen, dass ihre Tochter, mhm, tot ist. Also ekelhaft, das ekelhafteste Verhalten, unmoralischste Verhalten, was man,
ja,
sich vorstellen kann.
Moral.
Aber das hören wir ja oft in unseren Geschichten hier.
Ja, immer noch, heute noch so.
Mhm. Am 23. Januar, 8 Tage nachdem der Körper gefunden wurde, meldet sich ein Mann beim Examiner, LA Examiner, auch eine Zeitung, mhm, und sagt, er habe die Black Dahlia getötet und er wird dem Examiner Beweise schicken. Nämlich Sachen, die Elizabeth Short gehörten.
Ruft der da an oder wie meldet er sich da?
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er ruft dort,
mhm,
an. Oder er schickt einen Brief,
okay,
oder weiß es nicht genau, wie der erste Kontakt aufgenommen wurde. Aber am nächsten Tag kommt ein Paket,
mhm,
an.
Mhm.
Und in diesem Paket ist ihre Geburtsurkunde,
mhm,
Visitenkarten, ein Adressbuch, persönliche Fotos von Elizabeth.
Mhm.
Also Dinge, die auf jeden Fall ihr gehörten. Und ein Brief, der von dem angeblichen Killer geschrieben wurde Aber der wurde mit so ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben geschrieben. Mhm. Und darin steht, hier sind Dahlias Sachen. Also man wusste, dass derjenige, der das geschickt hat, entweder der Killer ist oder den Killer kennt, mhm. der aber auf jeden Fall irgendwas damit zu tun haben muss.
Ja.
Sie konnten leider keine Fingerabdrücke entnehmen von irgendetwas, was geschickt wurde, weil alles mit Benzin eingerieben wurde.
Wow.
Derjenige hat sich dann auch nochmal öfter gemeldet und hat gesagt, ich werde mich irgendwann preisgeben, hat dann aber gesagt, nee, doch nicht, und hat aber sich immer wieder gemeldet und hat Briefe geschickt und hat quasi so mit der Presse und mit der Polizei gespielt. Mhm. Sie konnten aber nie irgendwas zurückverfolgen, weil alles immer mit Benzin eingerieben war. Es wurden über 150 Verdächtige vernommen, mhm. und es gingen viele falsche Geständnisse ein. Also allein in der ersten Zeit der Untersuchung kamen 60 Leute an, die gesagt haben, ich war's. Ich war's. Die meisten davon waren aber, konnten aber bewiesen werden, dass die es nicht waren. Also bis heute, ich habe irgendwo gelesen, bis heute, 75 Jahre später, sind über 500 falsche Geständnisse abgegeben worden von Leuten, die gesagt haben, ich war's oder meine Frau war's oder mein Mann, jemand, der hat... Und keiner davon hat gestimmt.
Die arme, das ist einfach nur, Polizei, das sind so, die müssen das ja alles dann immer recherchieren,
ja.
und finden dann raus, dass das nicht stimmt. Also,
und das ist ja ein ganz anderes Level an Narzissmus.
Ja.
So berühmt sein zu wollen.
Weil die das so
oder
bewundern,
für so eine
dass,
clevere...
Dass sie
ja.
wünschen, die wären das gewesen. Das ist doch krank, wirklich.
Krank, einfach nur krank.
Die arme Polizei, dass sie sich mit sowas dann auch noch rumschlagen müssen.
Ja.
Oh.
Es wurde aber, also ein Teilgrund dafür auch, ist, dass eine 10.000 Dollar Belohnung ausstand für jegliche Tipps,
okay.
die zur Lösung des Falls. Haben die gesagt, okay, gehe ich ins Gefängnis, aber 10.000 Dollar in 40er Jahre Geld, das war ja noch mehr.
Verstehen die, dass die dann ins Gefängnis müssen?
Ich weiß es nicht. Oder die haben gesagt, ja, mein Mann war das.
So.
Kann ich bitte die 10.000 Dollar haben? Also solche Geständnisse kamen auch rein, ne? Die haben dann gesagt,
gut.
ein Familienmitglied war das
dann
oder so.
Dann dachte die auch so, gut, dann bin ich den Mann los und hab genug Geld zum mhm. Leben. Mach
ja.
ich mir eine schöne Zeit hier.
Ja, der ist eh, der räumt eh nie die Spülmaschine
der nervt
aus.
Mich eh.
Ach so, ja. gab's ja noch
gab's
gar nicht.
Nicht
ja.
aber.
Es wurde untersucht, es wurden natürlich alle Leute untersucht, die Elizabeth zuletzt gesehen haben. Der Freund, mit dem sie in San Diego war, mhm. wurde natürlich untersucht. Der wurde aber dann, hatte auch ein Alibi und wurde auch wieder gehen gelassen. Und irgendwann wussten sie nicht mehr weiter und es wurde ein Cold Case.
Mhm.
Und es ist bis heute, 75 Jahre später, immer noch einer der größten Cold Cases der amerikanischen Geschichte oder der Weltgeschichte vielleicht sogar. Es gibt natürlich unzählige Theorien von damals, von der ursprünglichen Verdächtigenliste der Polizei. Da mhm. waren am Ende so 11 Verdächtige drauf, die aber alle, wo es bei allen nicht bewiesen werden konnte. Es gab natürlich über die Jahre Theorien von Internet-Sleuths irgendwann, als das Internet mhm. hinzukam, weil der Fall immer noch faszinierend ist. Es gab Theorien, es gibt unzählige Theorien. Eine der Theorien war, dass sie einfach das Opfer eines Serienmörders war. Es gab natürlich auch einige Serienmörder, die zu der Zeit so rumgetobt haben. Aber wir wissen ja auch von Serienmördern, die haben eigentlich immer ein MO und die haben eigentlich immer etwas, das alle Fälle verbindet. Der einzige Serienmörder oder die einzige Serie von Mördern, wo man gedacht hat, hier könnte vielleicht eine Verbindung entstehen, war die Cleveland Torso Murders. Denn in Cleveland, Ohio wurden zwischen 1934 und 1938 13 verstümmelte Körper gefunden. Die meisten der Verstümmelungen der Körper waren chirurgisch, genau wie mhm. bei der Black Dahlia. Die meisten der Opfer waren Sexarbeiterinnen, weswegen die Verbindung hergestellt wurde. Aber Elizabeth Short war ja eigentlich keine mhm. Sexarbeiterin, sondern es wurde von der Presse nur so dargestellt. Und das war die einzige Verbindung zu diesen Morden in Cleveland, Ohio, die zehn Jahre vorher stattgefunden haben. Ja. In den letzten Jahren kam, wie gesagt, über die 70 Jahre hinweg, ne, viele Theorien, aber in den letzten Jahren, es kamen auch immer wieder Bücher raus von Leuten, die gesagt haben, mein Mann war das oder der war das oder ich war das. Orson Welles hat jemand gesagt. Manchmal eine Frau hat sich gemeldet und hat gesagt, ach, ich, ja, es war mein Vater. Warum? Ja, ist ihr gerade wieder eingefallen. So, das war nur so, sie ist zur Hypnose gegangen und hatte Erinnerungen daran. Aber es gab für nichts irgendwie Beweise. Und natürlich, je länger der Fall her ist, desto schwerer ist es, irgendwas zu beweisen. Und damals gab es ja auch noch kein DNA oder sowas. Im Jahre 2017 kam ein Buch raus von der britischen Autorin Pia Eatwell. Das hieß Elizabeth Short Red Rose, worin sie eine Theorie beschreibt, woran sie jahrelang gearbeitet hat. Also sie war so fasziniert mit diesem Fall und hat versucht rauszufinden, was in den letzten Tagen von Elizabeth Shorts Leben passiert ist, weil man weiß ja wirklich nicht, was in diesen 6 Tagen, was da war. Also man geht davon aus, okay, sie wurde irgendwann gekidnappt und gefoltert.
Entführt.
Mhm. Aber man weiß nicht genau, wo, wer, wie, was, wann.
Mhm.
Jedenfalls hat diese Autorin mal in alle Verdächtigen reingeguckt und hat dieses Buch rausgebracht. Und ihre Theorie ist, dass es Mark Hansen und Leslie Dwayne Dillon waren. Mark Hansen und Leslie Dwayne Dillon waren eigentlich jeweils individuell 2 Verdächtige auf der Liste der LAPD, damals in den 40ern. Wurden aber beide... Bei beiden konnte nichts bewiesen werden. Niemand von denen konnte jemals verhaftet werden. Und ich sag dir jetzt mal, wer diese beiden sind. Also, das Adressbuch, das in den Sachen von Elizabeth Short war, das zur Presse geschickt wurde, gehörte Mark Hansen. Mark Hansen war ein Nachtclubbesitzer und ein sehr reicher Businessmann. Der war ursprünglich aus Dänemark, aber der hat jetzt in L.A. Big Business gemacht.
Na, kannten sie.
Und er und Elizabeth Short kannten sich und sie hat auch öfter mal bei ihm übernachtet. Das war aber wohl normal. Der hatte Downtown L.A. einen Club und er hatte da alle möglichen Residenzen und da haben die Leute dann halt manchmal übernachtet. Und besonders Elizabeth Short war eine Kellnerin. Manchmal wusste sie auch nicht, wo sie schlafen soll und dann hat sie bei ihm geschlafen. Und er hat angeblich versucht, Elizabeth zu verführen, aber sie hat ihn abgelehnt. Er hat auch auf Partys geschmissen und war befreundet mit vielen der Top-Leute in L.A., in der LAPD und auch mit vielen reichen Leuten. Unter anderem war er befreundet mit Top-Chirurgen, Dr. Patrick S. O'Reilly, Dr. M. M. Schwartz und Dr. Arthur McGuinness. Mark Guinness Ford, die auch alle 3 auf der Liste der Verdächtigen der LAPD waren, zufälligerweise. Krass. Außerdem hat man herausgefunden, dass Mark Hansen in seinen jungen Jahren ein gewisses medizinisches Training bekommen hat in Dänemark. Also irgendwie hat er da ein paar Kurse mitgemacht oder so, aber dann wurde er Nachtclubbesitzer. Ursprünglich hat man gedacht, er hat Elizabeth Short umgebracht. Sein Motiv ist, weil sie ihn abgelehnt hat. Er wollte sie wegschaffen, hat sie umgebracht und hat dann, die LAPD wusste davon und er hatte aber halt so gute Kontakte, dass das vertuscht wurde für ihn. Denn Mark Hansen gehörte ein Ford Lincoln Mercury Autohaus auf dem Hollywood Boulevard. Und genau um die Zeit herum fuhren auf einmal die Top-Leute der LAPD mit brandneuen Ford Lincolns rum.
Krass. Sehr verdächtig.
Mhm. Kommen wir zu Leslie Dillon. Ein 27-jähriger Hotelpage, angehender Schriftsteller und ehemaliger Assistent eines Leichenbestatters aus Florida.
Mhm.
So. Dieser Leslie hat dem Psychiater Dr. J. Paul DeRiver, das war der Psychiater, der bei der LAPD gearbeitet hat und der den Fall der Black Dahlia untersucht hat. Dieser Leslie Dillon hat ihm einen Brief geschrieben aus Florida. Er war aber selber zur Zeit des Mordes in Los Angeles, aber war jetzt wieder in Florida. Und hat diesem Psychiater geschrieben, wollte einfach nur über den Fall wissen und hat gesagt, ich habe ein Interesse an dem Fall, weil ich ein Schriftsteller bin und ich interessiere mich für Sadismus und sexuelle Gewalt.
Okay.
Und er würde gerne ein Buch schreiben darüber. Über Sadismus und sexuelle Gewalt. Ach so, und außerdem glaubt er, dass sein Freund in L.A. für den Mord der Black Dahlia verantwortlich ist. Ein Mann namens Jeff Connors. Der Psychiater, die haben ja viele solche Sachen bekommen zu der Zeit, ne?
Ja.
Der Psychiater schreibt dann mit dem immer hin und her und glaubt irgendwann, dass es diesen Jeff Connors gar nicht gibt, sondern dass es ein Pseudonym ist, das Leslie Dillon sich ausgesucht hat, weil er derjenige war, der die Black Dahlia getötet hat. Weil er auch so sadistische Interessen hatte. Dann sagt der Psychiater, okay, komm, wir treffen uns mal. Du kommst nach L.A. Und hat er gesagt, nee, nach L.A. möchte ich nicht. Wir können uns gerne in Las Vegas treffen. Okay, also trifft sich dieser Psychiater zusammen mit einem Undercover-Cop, mit Leslie Dillon. Und sie schaffen es dann irgendwie, Leslie Dillon mit nach L.A. zu nehmen und sagen dann, okay, dann gehen wir jetzt mal diesen Jeffrey Connors aufsuchen, wenn der Mörder ist, wir glauben dir. Und dann sagt er, ja, der ist in San Francisco. Dann fahren die nach San Francisco, können diesen Jeffrey Connors aber nirgendwo finden.
Oh Gott, ist das absurd.
Und dann, ich weiß, und dann gibt dieser Dillon Infos, gibt der Polizei quasi Infos über den Mord, den die Polizei noch gar nicht öffentlich gemacht haben. Also er wusste Dinge über den Mordfall, die die Öffentlichkeit noch nicht wusste. Und dann haben sie ihn verhaftet. Und haben gesagt, das muss er sein. Wieso weiß er diese ganzen Sachen? Okay. Woher weiß er das? Und dann haben sie ihn immer so gefragt, wenn du der Mörder wärst, so was, oder die haben so gesagt, was glaubst du, wo der Mörder die Elizabeth Short ermordet hat? Und hat er gesagt, ich glaube, er hat sie in einem Hotel ermordet.
Lustig. Also nicht lustig, aber krass.
Ja, ja, ja. Und dann hat er gesagt, dass er weiß, dass Elizabeth Short ein Rosentattoo hatte. Auf dem Bein. Aber der Teil auf ihrem Bein, der rausgeschnitten wurde vom Fleisch, war genau dieses Tattoo. Und dann haben sie gefragt, was glaubst du, was der Killer mit diesem Stück Fleisch von Elizabeth Short gemacht hat? Und hat er gesagt, ich glaube, er hat das die Toilette runtergespült.
Oh Gott.
Nochmal so. Also total ominöse Sachen.
Das ist schon explizit, ne? Also
das ist schon sehr krass. Und dann hat die Polizei halt versucht, ein Geständnis aus ihm rauszukriegen. Mhm. Und er hat aber nicht gestanden. Und dann hat der, also ich habe so einen Teil aus diesen Gesprächen gelesen, ein Transkript. Und dann hat der Polizist gesagt, du hast die Black Dahlia getötet. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, das Problem damit ist, dass Sie sich bereits ausgesucht haben, was die Erzählweise ist, aber ich diese Erzählweise leider nicht bestätigen kann. Und dann hat der Polizist gesagt, wie redest du denn mit mir? Ich bin doch kein kleines Kind, ich bin ein Polizist.
Oh Gott, scheiße, das ist dumm.
So, die Polizei hat versucht, ein Geständnis zu bekommen, haben sie aber keins bekommen. Und dann, pass auf, und dann, während sie ihn ausgequetscht haben, in der ganzen Zeit, in der er verhaftet war, ist auf einmal wer aufgetaucht? Jeff Connors. Es war doch eine echte Person.
Nein, den gab's wirklich.
Jeff Connors war echt. Dann wurde Jeff Connors auch verhaftet, weil Dillon ja gesagt hat, Jeff Connors hat die umgebracht. Sie konnten aber auch gegen ihn keine Beweise finden für irgendeine von diesen Theorien, die sie hatten. Das heißt, sie mussten alle gehen lassen. In ihrem Buch aus dem Jahre 2017 stellt Eatwell die Theorie auf, dass diese Männer alle zusammen was mit dem Mord zu tun hatten, dass das eine komplette Gruppe war, die zusammengearbeitet hat. Weil sie hat rausgefunden, dass es dort eine kriminelle Gruppe gab, die haben Hotels ausgeraubt. Also einer hat sich immer bei den Hotels anstellen lassen, war ein Hotelpage, hat rausgefunden, wo ist der Safe, und dann wurde ein Raub verursacht.
Okay.
Und angeblich hatte Mark Hansen was damit zu tun, war mit dieser kriminellen Gruppe. Und Leslie Dwayne Dillon war immer derjenige, der sich als Hotelpage hat anstellen lassen. Und angeblich wusste Elizabeth Short von diesen Überfällen und musste deshalb aus dem Weg geräumt werden.
Weißt du, eine Sache ist es, jemanden umzubringen. Ja, das kann alles sein, dass die alle die umgebracht haben. Aber das, wie sie getötet wurde und wie explizit ihre Leiche hindrapiert wurde, so quasi als Kunstwerk, das passt nicht zu den Motiven, die wir jetzt haben.
Mm-mm. Genau. Dillon selber hat zu der Zeit in L.A. in dem Astor Hotel gewohnt. Und er hat ja gesagt, dass er glaubt, dass Elizabeth Short in einem Hotelzimmer ermordet wurde. Und die Besitzer des Astor Hotels haben gesagt, dass sie am 15. Januar 1947, der Tag, an dem Elizabeth Short gefunden wurde, ein Hotelzimmer vorgefunden haben, das voller Blut und Fäkalien war.
Oh, scheiße.
Andere Zeugen, die in dem Hotel übernachtet haben, sagen, sie haben eine dunkelhaarige Frau gesehen, die Ähnlichkeit mit Elizabeth Short haben. Und sie haben einen Mann gesehen, der Ähnlichkeit mit Mark Hansen hatte. Außerdem gibt es einen Sohn von einem der originellen LAPD-Officer, das sogenannte Gangster Squad. So hieß das damals, die Polizisten, die ursprünglich den Fall bearbeitet haben. Und er sagt, dass er sich daran erinnert, dass sein Vater immer gedacht hat, es war Dillon. Er konnte das nicht, also sie mussten die zwei freilassen, aber er hat immer gesagt, Dillon war's. Dillon hatte später in seinem Leben eine Tochter. Und wie hat er sie genannt?
Nein, nicht Elizabeth.
Elizabeth.
Oh, scheiße.
Es war die einzige andere Theorie, die auch in den letzten Jahren so ein bisschen Buzz bekommen hat, wo man denkt, okay, da würden die Puzzlestücke irgendwie zusammenpassen, aber man wird natürlich nie rausfinden, was wirklich passiert ist, weil es zu spät ist.
Ich muss es wissen.
Okay, aber damit kommen wir, Sabrina, damit kommen wir zu der einzigen Theorie, die mich eigentlich interessiert. Ich wollte auch eigentlich gar nicht über irgendeine andere Theorie reden. Aber wir müssen ja wenigstens ein bisschen journalistische Integrität hier mit reinbringen.
Objektiv bleiben.
Bla, bla, bla. Aber let's talk about this. Let's talk about it.
Bitte, bitte.
Okay, ja. Seid ihr bereit? Der
hab Gänsehaut.
Nummer 1 Suspect, also heutzutage, Dr. George Hodel. Die ganze Geschichte der Hodel-Familie ist einfach nur sowas von unglaublich.
Komm ich nicht drauf klar.
Es ist einfach nur so krass. Also ich kann nur die Aufmerksamkeit auf die Hodel-Familie in Bezug auf den Black Dahlia-Case wurde in den letzten Jahren wieder zum Thema wegen des Podcasts Root of Evil, den wir jetzt beide nochmal angehört haben. Den habe ich damals schon gehört, als der rauskam und ich kann nur empfehlen, diesen Podcast anzuhören. Das ist einfach nur ein Meisterwerk. Es ist so gut recherchiert, es ist so gut geschrieben, es ist so gutes Storytelling, es ist so gut produziert, es ist einfach nur unglaublich. Und auf diesem Podcast beruhend gibt es auch die Serie I Am the Night von Patty Jenkins, die Regisseurin von Wonder Woman und mit Chris Pine, die auf diesem Podcast beruht und die Geschichte von Fauna Hodel erzählt, eine der Hodel-Family-Frauen. Anyways, okay, here we are. Das Jahr ist 1999. Der ehemalige LAPD-Mordkommissar Steve Hodel, okay, der sein Leben lang in der LAPD Morde investigiert hat. Man muss sich vorstellen, er hat während seiner Ausbildung bei der LAPD über den Black Dahlia-Fall gelernt. Das war einfach nur Lernmaterial. Die haben die Fotos gesehen, die haben darüber geredet. Das ist der größte Cold Case der LAPD aus den 40er Jahren. Er hat sein ganzes Leben lang als Mordkommissar verbracht und war da sogar sehr erfolgreich und hat ein paar Serienmörder zur Strecke gebracht. Also wenn jemand über Mord Bescheid weiß und über Mörder, dann ist es Steve Hodel.
Yes.
Im Jahre 1999 ist er bereits in
Rente.
Hat er sich zurückgezogen, ist in Rente. Mhm. So, dann bekommt er einen Anruf, dass sein Vater George Hodel gestorben ist.
Ja.
Steve hatte kein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Er hatte damals in den 40er Jahren mit seinem Vater in Los Angeles gewohnt, in einem Haus in Franklin Village.
Deshalb musste ich eben lachen, als ja, du sagtest, du hast eine Wohnung ja, in Franklin Village.
Ich bin gestern an diesem Haus vorbeigefahren. Pass auf, dieses Haus heißt Franklin House. Es hat noch mehrere Namen, aber die Familie hat es immer Franklin House genannt. Hier in L.A. sagt man auch das Murder House. Es hat viele Nicknames. Aber man muss sich einfach nur vorstellen, es ist ein sehr ominöses Haus. Mhm. Es ist ein sehr architektonisch interessantes Haus. Es wurde von Lloyd Wright gebaut oder entworfen. Lloyd Wright ist der Sohn von dem berühmten Architekten Frank Lloyd Wright. Mhm. Und wir posten auf jeden Fall ein Foto und ich werde da auch, also ich bin morgen wieder in der Gegend, ich werde da mal dran vorbeifahren. Das Haus ist einfach nur...
Du hast ja da in der Nähe gewohnt und als ich bei dir war, da sind wir total oft da dran vorbeigefahren, wenn wir irgendwo hingefahren sind.
Ja.
Das ist ein sehr besonderes Haus auf jeden Fall.
Das ist ein sehr besonderes Haus und dort hat Steve Hodell mit seinem Vater George gewohnt, aber als Steve 8 Jahre alt war, hat George die Familie verlassen. Ist ausgewandert und George und Steve hatte kein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Und so, jetzt sind die alle älter. Sein Vater ist in seinen 90ern, in den 90ern, auch als wo wir uns jetzt befinden. Und er hat in den letzten Jahren wieder das Verhältnis zu seinem Vater so ein bisschen aufgebaut, aber auch nicht so richtig. George Hodell war ein Arzt, ein Chirurg. Dr. George Hodell. Er war insgesamt 5-mal verheiratet und hatte 11 Kinder und was dazu beigetragen hat, dass Steve und George nicht das beste Verhältnis hatten. So, jetzt bekommt Steve diesen Anruf und fährt zu der jetzigen Frau von George und sie sagt quasi, dass George, er war 91, er war sehr, sehr, sehr krank und er hat sich selber als Arzt quasi eine Überdosis verschrieben. Mhm. Also er hat das Ende seines Lebens selber in die Hand genommen. Es war quasi ein Selbstmord.
Ja,
er wusste, er hat nicht mehr lange, er wollte dann nicht verrotten, hat das Leben genommen und hat ihr einen Brief hinterlassen. Mhm. Und in diesem Brief waren quasi Anweisungen drin, dass sie alles von ihm zerstören soll, wenn er tot ist. Das hat sie auch gemacht, aber sie hat eine Kiste aufbewahrt. Wie in einem fucking Film. Und hat diese Kiste an Steve, seinen Sohn, gegeben. Hat gesagt, hier, von deinem Vater, einfach ein paar Erinnerungsstücke.
Ja.
Steve geht also durch diese Sachen, die von seinem Vater hinterlassen wurden und findet dort ein altes Fotoalbum. Ganz unten in der Kiste. Er öffnet dieses Fotoalbum, geht durch und ganz hinten im Fotoalbum fällt ihm auf, dort sind 2 alte Porträtfotos von einer jungen Frau. Und er sieht diese Porträtfotos und er denkt direkt, das sieht aus wie die Black Dahlia. Eine junge Frau mit schwarzen...
Ich habe Gänsehaut.
Eine junge Frau mit schwarzen, lockigen Haaren. Die sieht aus wie die Black Dahlia. Komisch.
Komisch, ne?
Weird. Okay. Kurz darauf telefoniert Steve mit seiner Halbschwester Tamar.
Ja.
Mit Tamar, wie gesagt, es gibt viele Halbgeschwister, viele Geschwister, weil George rumgehurt hat. Nein, weil George so, ja, kommen wir gleich zu. Aber mit Tamar hatte er auch nie Kontakt viel. Er sagt, also in den ganzen Jahren, in denen die Geschwister waren, hat er vielleicht 20 Minuten mit ihr geredet, immer nur, wenn sie Hilfe brauchte oder Geld brauchte, um aus dem Gefängnis zu kommen oder sie hatte halt kompliziertes Leben. Und jetzt aber, da der Vater gestorben ist, haben die beiden wieder mehr miteinander telefoniert. Mhm. Und in einem dieser Telefongespräche sagte Tamar dann auf einmal zu Steve, wusstest du eigentlich, dass unser Vater auf der Liste der Verdächtigen war, die Black Dahlia umgebracht zu haben?
Sagt sie einfach so.
Also wusstest du eigentlich?
Nach vielen Jahren, wo die gar keinen Kontakt haben,
so
dann sagt die sowas Jahren einfach.
Zu ihrem Bruder, der ein Mordkommissar ist, war. Steve ist schockiert. Was? Das kann nicht sein. Das kann er nicht glauben. Das schockt ihn so sehr, dass quasi sein Vater beschuldigt wurde, die Black Dahlia umgebracht zu haben, aber er wurde nie verhaftet, aber sein Name wurde auch nie richtig gereinigt. Also, ne, es klebt irgendwie an all diesen Verdächtigen, weil der Fall nie gelöst wurde. Und dann sagt, und Steve als Mordkommissar, das zieht ihn aus seinem Ruhestand raus. Das ist es. Da will er mal reingucken. Und der Fall war ja auch ein Fall der LAPD, wo er selber ein Kommissar war. Also es gibt zu viele Verbindungen. Und er nimmt sich vor, zu beweisen, dass sein Vater nichts damit zu tun hatte.
Genau, ja.
Das Erste, was er macht, ist, er nimmt einen der handgeschriebenen Briefe von seinem Vater aus dieser Kiste und lässt es von einem Profi gegen einen der Briefe vergleichen, die die Polizei damals in den 40ern von dem angeblichen Täter bekommen hat.
Mhm.
Und es kommt heraus, dass das ziemlich übereinstimmt. Das ist die gleiche Handschrift.
What? Was ein Zufall.
Ups, ist nicht so gut. Ist nicht so gut.
Okay.
Und je mehr Steve in die Vergangenheit seines Vaters schaut und in den Fall von Elizabeth Short, desto mehr wird er eigentlich selber davon überzeugt, dass sein Vater George Hodell der Mörder der Black Dahlia war. Wer war denn eigentlich George Hodell? George Hodell war ein Genius. Er wurde...
Genius?
Er wurde ein Genius.
Genie.
Ein Genie.
Genius. War gut.
Wow. Ein neues Level. Ein neues Level von Translation.
Genius.
Der Genius George Hodell wurde... Also das war so ein Superbrain, ne?
Ja.
Der war schon jung, der war immer super in der Schule, der war ein Spitzenmusiker, ein Spitzenpianist, der war in allem gut, was der gemacht hat. Der war so schlau, der hat einen IQ-Test gemacht und wurde... Also Genie-Level ist irgendwie 150 und der hatte 180.
Ja.
Der hat dann schon früh die Schule abgeschlossen und ist mit 15 auf eine Elite-Uni gegangen.
Ja, genau.
Dort hat er mit 16 eine Professorin geschwängert.
Ja, die Frau von einem Professor hat eine Affäre mitgehabt.
Ja, die Frau von einem Professor.
Super, George. So.
Und dann hat sie das Kind ja auch, dann ist sie auch weggezogen, hat sich von ihrem Mann getrennt und er ist ihr hinterher und hat gesagt, ich will das Kind mit dir großziehen. Hat gesagt, bist du bescheuert, du bist selber noch ein Kind, zieh wieder nach Hause, goodbye. Ja. Geh weg. Und seine Mutter wollte immer, dass er Pianist wird, er wollte aber kein Pianist werden. Als sie gestorben ist, hat er sofort aufgehört, Piano zu spielen. Er wollte auch immer Künstler eigentlich werden. Er war sehr interessiert an Kunst. Ja. Und hat Reviews geschrieben und hat ein paar Sachen gestartet, hatte eine One-Man-Show und hatte alle möglichen künstlerischen Endeavors, also Pläne. Ist aber dem dann nie so richtig weit nachgegangen und wurde halt am Ende Arzt, hatte halt am Ende Medizin studiert.
Studiere ich halt Medizin, okay.
Studiere ich halt Medizin. Da war er natürlich auch super in allem. Schubbeldiwupp war total easy für ihn. Und er wurde einer der Top-Chirurgen und der Top-Ärzte in Los Angeles. Okay, ist ja eine schöne Geschichte. Aber je weiter Steve auch in die Geschichte seines Vaters reingeguckt hat, hat er festgestellt, dass dieser Mann der Teufel war. Das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Zum Beispiel fand er heraus, dass George illegale Abtreibungen verkauft hat. Zu der Zeit waren Abtreibungen illegal, aber er hatte so ein geheimes Business, wo er medizinische Prozeduren verkauft hat, die nicht erlaubt waren. Er hat auch herausgefunden, dass er seine Patienten oft fehldiagnostiziert hat, um ihnen Geld abzuzwacken für Labortests, die sie eigentlich gar nicht brauchten.
Richtig.
Pretty shady. Seine Sekretärin Ruth Spalding wusste davon. Sie hatte auch mal eine Affäre mit George. War jetzt aber nicht mehr. Sie wusste davon, sie hat gesagt, George, das geht zu weit, du kannst so die Leute nicht betrügen. Und dann hat sie ihn angerufen und hat gesagt, ich habe das hier alles dokumentiert und entweder du meldest dich selber oder ich werde das melden, dass du, was du für illegale Sachen machst. Mysteriöserweise im Jahre, das war alles im Jahre 1945, mysteriöserweise ist Ruth Spalding kurz darauf an einer Überdosis an Medikamenten gestorben.
Ja, hat sie sich einfach umgebracht.
komisch. Wer war denn der Letzte, der sie gesehen hat? Und nicht nur, der sie gesehen hat, sondern der bei ihr war, als es passiert ist? Dr. George Hodell.
What?
Laut Steve ist es so abgelaufen. Sie hat ihn angerufen, hat das gesagt. Er hat gesagt, warte, ich komm vorbei. Hat ihr zwangsweise viel zu viele Medikamente verabreicht. Er ist ein Arzt, er weiß, hat lange genug gewartet, damit sie weggetreten genug ist, um wieder wiederbelebt zu werden, hat sie dann ins Krankenhaus gebracht und 20 Minuten später ist sie gestorben.
Pulsadern waren auch aufgeschnitten, oder?
Stimmt, Pulsadern waren auch aufgeschnitten, als hätte sie versucht, sich umzubringen. Ja. Mhm. Und er war bei ihr.
Ja, Zufall.
Während das passiert. Ich meine, die LAPD fand das ja auch verdächtig, ne? Mhm. Also bereits 1945 stand er dann als Verdächtiger in dem Todesfall seiner Sekretärin auf der Liste der LAPD, wurde aber freigesprochen. Man darf nicht vergessen, dass George, Dr. George Hodell, sehr gut connected war in Los Angeles. Mhm. Und dass er, weil er viel damit zu tun hatte, Geschlechtskrankheiten zu behandeln. Und er hatte viele Patienten, die hochrangig in der LAPD waren, hochrangig in allen großen, alle, die in irgendeiner Weise beeinflusst werden können. Er hatte quasi Informationen über Leute, von denen keiner wollte, dass die rauskommen. Mhm. Er hatte Dirt on everyone.
Ja.
Er war auch befreundet mit vielen Stars und mit vielen Prominenten und mit vielen Künstlern, besonders mit Künstlern. Mhm. Er hat sich ja immer zu der Künstler-Community hingezogen gefühlt, weil er selber früher ein Künstler wurde, aber dafür nie so richtig anerkannt wurde. Er hat eigentlich nie die Bestätigung bekommen, dass er auch ein Künstler ist. Besonders hat er sich für die Kunst des die surrealistischen Künstler interessiert. Ja. Zum Beispiel unter anderem hat er seine Kinder nackt fotografieren lassen von diesem Fotografen.
Der war so ein Perverser, wirklich.
Man muss dazu sagen, dass im Surrealismus das funktioniert. Der Status einer Frau im Surrealismus ist untergeordnet.
Ja.
Die Frau dient der Kunst.
So
die Frau dient dem Mann. Die Frau dient der Kunst. Der einzige Grund, warum die Frau existiert im Surrealismus, ist, um der Kunst zu dienen, egal was das bedeutet. Und er war sehr interessiert an Surrealismus. Er hat auch immer wilde Partys geschmissen in seinem Haus, obwohl also auch mit seinen Kindern dort. Er hat immer wilde Partys geschmissen, hatte diese Surrealismus-Künstler da, Sexpartys, seine Frau. Seine Frau war bisexuell, die haben Orgien geschmissen, Orgien gehalten. Ja. Und als seine eigene Tochter Tamar, von der wir eben schon gehört haben, 14 Jahre alt war, hat er angefangen, seine Tochter mit zu diesen Sexpartys zu bringen. Er selber hat sie entjungfert, weil er gesagt hat, das ist ein Geschenk, was er für sie hat.
Hat er ihr gesagt.
Und es ist eine Ehre für sie.
Ja.
Es war richtig abgefuckt, was in diesem Franklin-Haus abging. Mhm. Eine Geschichte geht so. Seine Tochter Tamar wurde wieder mal von George vergewaltigt. Und sie ist schwanger geworden.
Ja.
Und dann hat er gesagt, mit 14, dann hat er gesagt, okay, dann musst du weit wegziehen und dieses Kind alleine großziehen. Hat sie natürlich gesagt, ich möchte nicht wegziehen, ich möchte dieses Kind nicht, ich möchte nicht ein Kind von meinem Vater. Er fand das lustig, dass sie schwanger war, sagt sie, aus eigener Erzählung. Und er war natürlich gut vernetzt, weil er ja auch selber illegale Abtreibungen verkauft hat, kannte er auch andere Ärzte, die das gemacht haben. Dann hat er sie geschickt zu einem dieser Ärzte. Derjenige, der sie gefahren hat, der sie dorthin gefahren hat, hat sie zu der Abtreibung gefahren. Sie hat die Abtreibung bekommen ohne Betäubungsmittel. Sie hat geschrien, bitte aufhören, aber es geht natürlich nicht inmitten einer Abtreibung. Nachdem sie fertig war, hat derjenige, der sie gefahren hat, nicht nach Hause gebracht, sondern hat sie zu ihm in die Wohnung gebracht, hat sie dort vergewaltigt und hat sie dann wieder zurück nach Hause gebracht. Als sie ihrem Vater erzählt hat, was passiert war, war er total sauer. Aber nicht wegen der Vergewaltigung, sondern weil die Vergewaltigung direkt nach einer Abtreibung stattgefunden hat und sie jetzt vielleicht eine Entzündung bekommen könnte und dann muss er sich wieder drum kümmern.
Mhm.
Okay? Das ist George Hodell. Er hat auch später, wie wir aus dem Podcast wissen, er hat auch später seine eigenen Enkelkinder Medikamente genommen, damit sie, wie sagt man, ohnmächtig wurden und hat sie dann nackt fotografiert und also der Teufel. Der Mann war der absolute Abschaum. Das mit dem Surrealismus spielt in die Geschichte rein, weil George wollte immer ein Künstler sein. Es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt, ich wünschte, ich könnte irgendwas machen, um diese ganzen surrealen oder surrealistischen Künstler zu übertrümpfen.
Ja. Dass die zu ihm aufschauen, dass die ihn bewundern.
Dass sie zu ihm aufschauen. Ja. Was gibt es für ein besseres Kunstobjekt in einem kranken Kopf wie diesen als eine echte Frau?
Mhm.
Als die Black Dahlia. Also hat Steve immer mehr geglaubt, dass sein eigener Vater George Hodell was mit der Black Dahlia zu tun hatte. Er hat natürlich auch herausgefunden, dass Elizabeth Short direkt was mit George Hodell zu tun hatte, dass es da eine Verbindung gab. Mhm. Das sind so Basics, die er natürlich auch herausgefunden hat. Und er hat dann natürlich auch noch mehr mit Tamar gesprochen. Und dabei hat er dann auch herausgefunden, dass als das damals passiert ist mit Tamar, als sie schwanger wurde und dann die Abtreibung hatte, vergewaltigt wurde und so weiter. Danach hat Tamar mit ihrer Mutter gesprochen, ne? Und die Mutter hat gesagt, du musst fliehen, du musst hier weg. Wenn du hier bleibst, weiß ich nicht, was dir passiert, weil dein Vater ist zu allem fähig. Das alles ist übrigens im Jahre 1949 passiert, also nach dem Mord der Black Dahlia. Aber Steve findet das alles gerade heraus, dass das passiert ist. Und dann ist Tamar auch geflohen und wurde dann aber gefunden, wurde zur Polizei gebracht und hat der Polizei alles erzählt. Hat der Polizei gesagt, mein Vater vergewaltigt mich, ich war schwanger, ich habe eine illegale Abtreibung bekommen, bla 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 bla. Und dann wurde George Hodell wieder angeklagt. Also 1945 wurde er wegen des Mordes seiner Sekretärin angeklagt und jetzt wurde er wegen Inzest angeklagt. Aber die haben das dann so dargestellt, als wäre Tamar total crazy und ein Teenager, der total rebellisch ist. Und ihre eigene Mutter hat im Gericht gegen ihre Tochter ausgesagt, obwohl sie ihr vorher gesagt hat, die soll fliehen, weil sie nicht weiß, was ihr sonst passiert.
Sie hat gesagt, sie ist eine pathologische Lügnerin.
Und es wurde gesagt, es gab keine Abtreibung, es wurden falsche Zeugenaussagen. Auf jeden Fall wurde George wieder freigesprochen. Mhm. Und dann hat Steve rausgefunden, dass Tamar damals der LAPD gesagt hat, mein Vater hat die Black Dahlia getötet.
Ja, die musste dann in so eine Klinik, ne, in so eine psychiatrische Einrichtung.
Ja, genau.
Und dann kam, genau, und vor Gericht hat sie gesagt, dass ihr Vater der Mörder von der Black Dahlia ist. Und dann kamen nämlich Polizisten in diese Einrichtung und haben sie befragt darüber. Und so ist George auf die Verdächtigenliste gekommen.
Und dann hat sie gesagt, er hat die Black Dahlia getötet, er wird mich auch töten.
Ja. Yeah.
Und dann haben die natürlich aber das so gedreht, dass sie verrückt ist und crazy ist und dass da nichts dran ist. Und deshalb wurde George auf jeden Fall erstmal freigesprochen. Aber weil sie das gesagt hat, wie du schon gesagt hast, war die LAPD dann an ihm dran. Aber bisher, also wenn wir wieder jetzt in die 90er Jahre zu Steve, beziehungsweise 2000 da gehen zu Steve, ist das alles, was er rausgefunden hat, was er vorher nicht über seinen Vater wusste.
Das wusste er nicht bis in die 90er.
Überleg mal,
er war an der Quelle. Er hätte den Fall nehmen können und dann nochmal investigieren können. Aber er wusste das alles einfach nicht.
Er wusste das alles nicht.
Das ist so schlimm.
Och. So, und dann schreibt Steve, wir sind jetzt wieder in den Early 2000s. Ja. Steve schreibt also Steve, der eigentlich beweisen wollte, dass sein Vater nichts damit zu tun hatte, nachdem er das alles lernt, was wir gerade auch gelernt haben über das Leben von George, ist er hundertprozentig davon überzeugt, dass George verantwortlich ist für den Tod von Elizabeth Short, für den Mord an Elizabeth Short. Also schreibt er ein Buch, das kommt im Jahre 2003 raus, das heißt The Black Dahlia Avenger.
Mhm.
Okay, er schreibt dieses Buch, das wird auch ein New York Times Bestseller, das kommt total gut an, die Theorie macht Sinn, aber er hat natürlich in diesem Buch keine Beweise.
Keine, gar keine. Mhm.
Bisher ist es eigentlich nur eine Theorie, die er selber aufstellt über seinen eigenen Vater. Ja,
das ist krass.
Und er spricht eines Tages, nachdem das Buch rausgekommen ist, right? Wir sind jetzt nach 2003, das Buch ist rausgekommen, alles, was wir gerade über George gelernt haben, hatte Steve gelernt. Mhm. Das Buch kommt raus. Jetzt geht's weiter. Er spricht mit seiner Halbschwester Tamar, ja, die Arme, die alles Mögliche durchgemacht hat, und Tamar sagt, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Fauna, die andere Halbschwester, um die sich auch der Podcast und die Serie dreht, hat jemanden auf ihrer Arbeit getroffen, der früher an dem Fall gearbeitet hat, hat zufällig jemanden getroffen, einen ehemaligen Polizisten, der in den 40er Jahren an dem Fall gearbeitet hat. Und der hat ihr erzählt, dass das Franklin House verwanzt wurde damals. Das Franklin House wurde verwanzt, weil George Hodell tatsächlich ein Verdächtiger war, offiziell im Fall der Black Dahlia. Okay, davon wusste Steve bisher noch nichts.
Nee.
What? Interessant. So, um sein Buch zu promoten, schickt er eine Kopie des Buches an einen LA Times Journalisten namens Steve Lopez, weil er möchte, dass der darüber berichtet in seinem Blog.
Mhm.
Und er sagt auch, hier ist mein Buch, das ist nur eine Theorie, aber mir wurde schon von der Polizei gesagt, wenn George Hodell jetzt noch leben würde und wir hätten dieses Buch, wäre das genug, um ihn zu verhaften und um der Sache wieder nachzugehen. Mhm. Aber er lebt leider nicht mehr, schwubbeliwupp, können wir leider nichts machen. Steve Lopez, dieser Journalist von der LA Times, sagt, also möchte ich auf jeden Fall darüber berichten, aber ich muss erstmal fact-checken. Ich muss erstmal gucken, stimmt das überhaupt alles? Ich kann das nicht einfach so annehmen. Ich muss selber ein bisschen recherchieren. Dann fragt dieser Steve Lopez bei der LAPD nach, ob er die alten Akten haben kann. Die LAPD sagt so, nee, ist leider ein aktiver Fall, arbeiten wir noch dran, wollen wir nichts zu rausgeben. Okay. Dann fragt er bei der beim LA Bezirksstaatsanwalt nach, der den Fall damals verfolgt hatte, ob die ihm helfen können. Und die sagen, hör mal, wir können leider keine Ressourcen verschwenden an einem Cold Case.
Ja.
Aber es gibt diese eine Kiste. Es gibt eine Kiste, die wir im Tresor haben zu dem Fall der Black Dahlia. Willst du das haben? Dann sagt er, ja, natürlich möchte ich das haben. So, pass auf. Einer der ursprünglichen Lieutenants, Lieutenant Frank Jernison, der damals in den 40er Jahren an dem Fall gearbeitet hat, hat diese Kiste in den Tresor getan, als Backup.
Ja, der hat, der hat Kopien gemacht von den Akten, von den Sachen.
Genau.
Ja.
Heimlich. Jetzt bekommt
das
Steve,
darf man eigentlich nicht.
Genau, pass auf, jetzt bekommt Steve diese Akte, also der Journalist Steve und Steve Hodell, und er macht diese Akte auf und raus fällt ein Foto von George Hodell. Und dann findet er dort darin offiziell die sechs letzten Verdächtigen, die die LAPD untersucht hat, und ganz oben auf der Liste ist George Hodell.
Yes.
Also ist alles bestätigt. George Hodell war einer der Hauptverdächtigen im Fall der Black Dahlia. Und dann finden sie in dieser Kiste die Abschriften von dem Überwachungstape von den Wanzen, die im Franklin House war. What?
Mhm.
Wo sie zufällig darüber Bescheid wussten, weil zufällig vorne Hodell einen alten Polizisten... Also niemand weiß in der LAPD, dass es diese Kiste gibt, dass es diese Beweise gibt, dass es diese Abschriften gibt, dass das Haus damals verwanzt wurde. Und jetzt zufällig hat es Steve Hodell, der Sohn von dem potenziellen Mörder. Warum war das alles noch in diesem Tresor? Warum hatte das die LAPD nicht? Sie haben dann, wie du gerade schon gesagt hast, rausgefunden, dass die Akte damals an die LAPD weitergegeben wurde. Diesem Lieutenant Jernison wurde gesagt, gibt es an die LAPD, die kümmern sich drum. Die LAPD hat das bekommen, es wurde aber trotzdem zum Cold Case, und diese Akten sind einfach verschwunden.
Verschwunden, ja, kann ja mal passieren.
Einfach verschwunden.
Nach so langer Zeit, mein Gott.
Aber Jennison war schlau. Er hat das alles heimlich kopiert und in diesen Tresor getan.
Der ist mein Held, wirklich, der Typ.
Der ist mein absoluter Held.
Aber guck mal, da siehst du wieder, da haben Leute Sachen verschwinden lassen. Wahrscheinlich, weil sie selber irgendwie mit drin stecken oder weil sie sich haben bestechen lassen oder sonst was.
Ja, und weil sie nicht wollten, dass George Hodel irgendwas über sie sagt oder
das ist so korrupt, eine korrupt, Scheiße. Korrupt.
Alles so korrupt. Und bis heute, ne?
Ja,
weil, bis heute. Auf,
genau.
Bis heute. Denn dann hat Steve Hodel, ist natürlich hier Goldmine, ne?
Mhm.
Hat er 4 bis 5 Monate lang diese Abschriften sich durchgelesen. Ja. Also quasi alles, was von diesen Wanzen auf... Die Wanzen wurden damals heimlich in das Haus eingebaut. Das war eigentlich illegal.
Ja,
sind da eingebrochen, haben die Wanzen reingetan, ans Telefon, überall. Und dann haben die das immer live mitgehört und alles abgetippt.
Mhm.
Und das würden wirklich... 4 bis 5 Monate hat Steve Hodel durch diese sich da durchgelesen. Und dann, ich meine, alles Mögliche wurde da drauf gehört, ne? Aber zum Beispiel hier wurde am ersten Tag von der Verwanzung, hat George Hodel sich mit jemandem unterhalten, mit einem deutschen Mann, so heißt das in den Abschriften.
Die Deutschen natürlich auch mit drin.
Der Deutsche, ja. Und hier ist ein Zitat von dem, was er gesagt hat zu seinem Gesprächspartner.
Mhm.
Sagen wir mal, ich habe die Black Dahlia getötet. Sie können es jetzt nicht mehr beweisen. Sie können nicht mehr mit meiner Sekretärin reden, weil sie tot ist. Kann sein, dass sie es jetzt rausgefunden haben, dass ich sie getötet habe. Vielleicht habe ich meine Sekretärin getötet.
Hör mal.
Das hat er gesagt. Selber, aus seinem eigenen Mund. Er hat auch darüber gesprochen, wie er Leute in der Staatsanwaltschaft und in der Polizei hat versetzen lassen, wie Leute ihre Position verloren haben, dass er offizielle Leute, die an dem Fall gearbeitet haben, bestochen hat. Er hat darüber geredet, aus dem Land auszuwandern. Er hat darüber geredet, dass er weiß, dass sie an ihm dran sind. Das ist alles auf diesen Tapes drauf. An einem Tag steht das hier in den Abschriften. Man hört eine Frau weinen, früher am Tag.
Ja.
Die Frau hört man sonst nicht mehr. Man hört sie nicht in Gesprächen, man hört gar nichts von dieser Frau. 8.20 Uhr. Männer gehen runter in den Keller und fangen an, ein Loch zu graben. 8.25 Uhr. Frau schreit.
Ja.
Man hört einen Schlag. 8.27 Uhr. Frau schreit weiter. Man hört mehr Schläge. Dann hört man nichts mehr von der Frau.
Ey, Alina.
Nie wieder.
Was da abging in dem Haus.
Und was Steve Hodel sagt, das war ein Mord, was man da mitgehört hat. Da ist ein Mord geschehen. Da war in einem Keller war eine Frau, die wurde ermordet. Und die Polizisten haben gesessen, 5 Minuten entfernt, haben das live mitgehört und haben nicht eingegriffen.
Sind nicht hingegangen.
Warum? Warum?
Aber das heißt ja auch, er hat nicht nur die Black Dahlia getötet, sondern danach sind ja noch mehr Morde, so wie es aussieht, passiert.
Steve glaubt laut seiner Recherche, dass er mindestens 50 Frauen getötet hat. Steve findet, so, pass auf, dann, ne, kurz darauf, jetzt sind wir im Jahre 1950, flieht George Hodel in die Philippinen, auf die Philippinen und bleibt dort für die nächsten 40 Jahre.
Ja, der geht einfach, also, dann ist das Problem weg.
Der hat seine Familie hinterhergelassen und da war ja Steve gerade 8, ne?
Ja.
George Hodel geht, Steve war 8 und sein Vater ist... Ach, ich komme einfach nicht klar. Steve war 8, sein Vater ist geflohen, weil er wegen der Black Dahlia untersucht wurde. Und jetzt schreibt Steve ein Buch darüber, dass sein Vater die Black Dahlia umgebracht hat. Und er hat ja das alles, vorstellen. Diese ganzen Beweise hier, hat er gefunden, nachdem er sein Buch rausgebracht hat. Dann hat er ja an einem zweiten Buch gearbeitet.
Ja, genau.
Er hat nämlich noch mehr gefunden, noch mehr Beweise. Nicht nur diese Tonbänder. Er hat dann rausgefunden, dass, weil Lloyd Wright und Frank Lloyd Wright, die waren ja sehr bekannte Architekten und es gab alle möglichen archivierten Dokumente über die Projekte, an denen die Architekten gearbeitet haben im UCLA Archiv für Studenten an der Uni. Dann ist er da mal runtergefahren, hat gesagt, guck ich mal, ob ich das finde. Mhm. Findet er eine Akte, auf der steht Hodel. Nein. Darin findet er alle möglichen Informationen über das Franklin House. Also alle möglichen Dokumente. Unter anderem findet er Rechnungen.
Ja. Ja. Von?
Von? Aus dem Jahre 1947 von 50 Pound Zementsäcken. Zementsäcke. Und zwar waren diese Receipts, diese Rechnungen vom 9. und 10. Januar.
Ein paar Tage bevor Elizabeth gefunden wurde.
Die Leiche. Am 15.01. wurde Elizabeth gefunden. Und es waren die gleichen 50 Pound Zementsäcke, die neben der Leiche von Elizabeth Short gefunden wurden.
Wirklich, das ist...
I'm sorry. Aber das ist doch einfach nur krank.
Und das sind richtige Beweise. Weißt du, bei den anderen Theorien, ja, klar, könnte sein, okay. Aber hier haben wir richtige Beweise oder Indizien, die darauf hinweisen.
Mhm.
Oh mein Gott, das ist einfach so zu krass.
Also das war, als ich das gehört habe, da habe ich gesagt, okay, case closed.
Ja,
case
closed. Wirklich, für mich
like,
ist
what?
Der auch closed.
Die Zufälle, das können doch keine Zufälle sein. So, dann gab es eine weitere Sache, die, weil Steve hat einfach nicht aufgehört, ne, an diesem Fall zu arbeiten. Das hat ihn komplett eingenommen. Die Familie
davon.
Der ist besessen davon. Das kann ich auch verstehen. Ja. Er bekommt eine E-Mail von einer Frau eines Tages, die sagt, ich bin durch die alten Sachen von meiner verstorbenen Mutter gegangen und habe in diesen Sachen einen Brief gefunden.
Ja.
Einen versiegelten Brief von meinem Opa, sagt diese Frau, ja. Sie macht diesen Brief auf und schickt ihn an Steve Hodel. Der Brief wurde geschrieben im Oktober 1949, also 2 Jahre, also während George Hodel damals untersucht wurde. Dieser Brief war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern er sollte nur geöffnet werden, wenn einer von seinen 2 Töchtern auf mysteriöse Weise stirbt.
Ja.
Dieser Opa, dieser Mann hat damals in Los Angeles gewohnt, 1949. Und in diesem Brief steht, es wurde natürlich getestet, ob der Brief echt ist und so weiter und so fort. In diesem Brief steht, dass er ein Informant war für die LAPD. Er war befreundet mit einem Mann namens G.H. Er sagt keinen Namen, er sagt Initialen. Aber G.H. ist ja George Hodel, potenziellerweise. Er sagt, dass er mit diesem G.H. befreundet ist und dass dieser Mann der Killer der Black Dahlia ist. Er hat Angst vor G.H. Er hat Angst, dass er seinen 2 Töchtern was antun würde. Die LAPD wüsste wohl ganz genau, wer G.H. ist und sie beschützen ihn. Aber wenn einem von seinen 2 Töchtern was passiert, muss dieser Brief geöffnet werden und an die LAPD weitergegeben werden, damit die LAPD weiß, dass GH dafür potenziell verantwortlich war. Es gibt natürlich, also es ist einfach nur so krass, was alles 75 Jahre später rauskommt, aber gleichzeitig dadurch, dass es 75 Jahre her ist, dass man nicht zurückgehen kann, ne? Aber pass auf, Steve Hodel hat es sogar geschafft, die DNA von seinem Vater zu bekommen.
Ich weiß.
Er hat dafür selber bezahlt.
Ja.
Er hat es selber gemacht. Und dann hat er zur LAPD gesagt, hör mal, wenn wir die DNA mit der DNA von den Sachen, von dem Fall vergleichen könnten, weil heutzutage, es gibt eine Möglichkeit, die DNA von den alten Beweisstücken zu entnehmen, dann können wir ein für alle Mal bestimmen, dass der Killer mein Vater war.
Ja, oder auch nicht, ne?
Auch nicht,
sie können
genau.
Es so einfach beweisen oder
einfach
ausschließen.
Der größte Cold Case, den es gibt.
Ja.
Da müsste ja irgendjemand sitzen bei der LAPD und sagen, boah, ich möchte, mein Name wenn du derjenige bist, der das macht, dann wird dein Name für immer in Stein gemeißelt.
Genau.
Aber die bei der LAPD sagen, nee.
Die weigern sich.
der alte Fall wollen wir nicht rausgeben. Die kommen mit irgendwelchen Erklärungen, dann, Entschuldigungen.
Das finde ich so heftig.
Das
wirklich.
Stinkt ja zum
das
Himmel.
Das stinkt zum Himmel.
Die ganze Welt möchte das wissen.
Sie könnten es einfach so mit einem kurzen Test einfach prüfen.
Aber was würde dann noch rauskommen? Über die
NLPD. Ja, stimmt, über die Leute, ne?
In den 40er Jahren. Hab doch mal ein bisschen Rückgrat, ey. Mhm. Das ist 80 Jahre her.
Die decken sich einfach immer noch alle.
Mhm.
Boah.
Und so geht Steve Hodell dem Fall weiter nach. Und wie schon gesagt, hat er in seiner Recherche herausgefunden, dass mindestens 50 Frauen in diesem Keller gestorben sind. Er glaubt, dass das alles in diesem Keller, in diesem Franklin-Haus passiert ist. Er hat auch mal den Boden testen lassen dort, den Boden hinten vom Haus. Und es ist irgendwie rausgekommen, dass da Leichenrückstände und alles Mögliche sind.
Oh mein
und,
Gott.
Ja. Er sagt, dass George Hodell abgefuckter war als jeder Mörder, den er jemals in seiner Karriere untersucht hat.
Das ist so schlimm.
Das ist sein eigener Vater.
Ja, das ist ein Statement, weil wir kennen, glaube ich, viele abgefuckte Serienmörder und George wurde nie zur Verantwortung gezogen. Und ja, er hat halt nicht nur gemordet, sondern noch viel, viel andere schlimme Sachen gemacht.
Ja.
So. Boah.
Er war einfach. Und ich frage mich dann auch, okay, er hat 40 Jahre auf den Philippinen gewohnt. Was hat denn der da noch alles angestellt?
Genau. Was hat er da alles gemacht? Und da hat er wohl kaum ein behütetes, unschuldiges Leben geführt. Das kannst du mir ja wohl nicht erzählen.
Und dass der dann am Ende, dass der am Ende sich sein eigenes Lebensende aussuchen durfte. Das ist so.
Ja,
und dass der einfach komplett mit allem davongekommen ist.
Ja.
Mit allem.
Und er hat.
Dass der ein langes Leben geführt hat und dann hat der gesagt, ich bestimme, wann ich sterbe.
So. Ich meine, gut, er war schon 91. Lange hätte er wahrscheinlich eh nicht mehr gelebt.
Ja.
Aber er hat ja auch auf
der
Notiz
trotzdem
geschrieben, ist Zeit für mich zu gehen, bevor noch was Schlimmes passiert oder sowas, hat er ja geschrieben.
Mhm.
Also.
Und ich weiß nicht, also in diesem Podcast, also wenn ihr den Podcast hört, da wird es halt aus der Sicht von Fauna Hodell erzählt. Und da findet man dann natürlich auch heraus, wie die ganze Hodell-Familie davon beeinflusst wurde und alle möglichen ganz krassen Sachen, die da noch passiert sind in diesem Franklin-Haus und mit der Familie und mit den Kindern und den Enkelkindern.
Ja.
Einfach unglaublich, unglaublich. Also ja, und wenn man dann auch überlegt, wie viele Leute da mit drin hingen und das ist der eine Fall, über den wir das wissen, was ist dann noch
was
alles
mit den
passiert?
Anderen Opfern? Wer sind die anderen Opfer, ne? Ja.
Wer sind die ganzen Opfer in Amerika, auf den Philippinen? Die verdienen es eigentlich alle, dass man da nochmal ordentlich reinguckt. Und das ist der Cold Case Fall.
Ja, offiziell
der
Cold
Black
Case.
Da, ja.
Für mich ist es kein. Also, ich bin überzeugt davon, dass der das war.
Ich bin auch total überzeugt, dass es George Hodell war.
Weil das würde auch so passen mit dem Surrealismus, weil wenn man sich so surrealistische Kunstwerke auch anguckt, und es kommt auch in dem Podcast, dass es diesen Künstler gibt, Man Ray, und der hat zum Beispiel Frau immer fotografiert und da gibt es ein Bild, da liegt halt seine Frau in der gleichen Pose, wie die Black Dahlia gefunden wurde.
Ja.
Und das ist schon einfach sind krasse Zufälle. Also,
Zufall?
Ja.
Ja. Und auch natürlich, wie er seine Töchter und Enkeltöchter behandelt hat, die hat er ja nicht als Menschen gesehen, sondern einfach nur als Objekte, die ihm und seinen kranken Freunden zur Verfügung standen.
Einfach nur schlimm. Schrecklicher Typ.
Ja, aber es gibt, also wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Theorien noch da draußen, aber die meisten, die haben sich halt bis heute nicht durchgetragen. Also das sind so die Haupttheorien. Aber wenn, was glaubt ihr? Und also ich meine, ich glaube, nach unserer Episode glaubt ihr wohl wahrscheinlich, das ist schon da.
Ja, habt ihr von dieser Theorie schon gehört? Weil es gibt ja unzählige Podcasts wirklich über den Black Dahlia-Fall. Sagt uns, ob ihr hier was Neues gehört habt und was ihr denkt dazu.
Ja, es war, also genau.
War ein würdiger Jubiläumsfall, muss ich sagen.
Ja. Ein großer, großer Albtraum.
Vielen Dank, Alina, für diese Story. Es war mir eine große Freude.
Es ist jetzt auch das 75. Jubiläum gewesen im Januar.
Ja, genau.
Und,
Hast du denn jetzt diese Serie eigentlich geguckt? The Woman Across the Street?
Ja! Können wir bitte darüber reden noch kurz? Heute ist eine extra lange Spezial-Jubiläumsfolge. Ja,
egal.
Woman
jetzt können
Across
wir auch.
The Street from the Girl in the Window. Wie heißt das? Ich weiß nie, wie das heißt.
I don't know.
Ja, die Serie, diese mit Kristen... Wie heißt sie denn?
Kristen Bell.
Kristen Bell. Die ich total mag.
Ich liebe die.
Die total super.
Die ist Anna aus Eiskönigin.
Ja, die kann auch voll gut singen. Und die und ihr Mann Dex, die haben auch immer so eine coole Haltung zum Thema Celebrity und Kinder und so. Sind so sehr offen.
Die sind sympathisch.
Aber sagen, ja, ich auch. Anyway, sie ist die Hauptrolle in The Girl Across the Window from the Street and The Girl in the Window with a Glass of Wine Across the Street from the House.
Whatever.
So heißt das. Ja.
Wie fandest du es?
Also, okay.
Ganz komisch.
Okay, ich habe mehr erwartet. Ich habe was anderes erwartet. Ne? Ich wusste, das ist eine Parodie.
Ich wusste das zum Beispiel nicht, als ich angefangen habe. Und dann irgendwann kam mir das so komisch vor. Hä? Das ist immer so, da sind immer so komödiantische Elemente, aber das ist nicht witzig gespielt, habe ich dann gedacht.
Ja!
Und dann habe ich halt nochmal gegoogelt, was ist das überhaupt? Mhm. Und dann stand da, okay, es ist eine satirische Serie. Und dann dachte ich, okay, und dann habe ich quasi die zweite Hälfte der Staffel mit dem Wissen erst geguckt.
Mhm. Du solltest das eigentlich nicht googeln müssen, ist mein Punkt.
Ja, okay.
Eigentlich, wenn eine Serie weiß, was es ist, dann kann es das auch erzählen. Ja. Mit stilistischen Mitteln und so und so und so. Und genau, und zum Beispiel, ich wusste, es ist eine Satire. Mhm. Und dann habe ich es aber angefangen und dann war ich direkt verwirrt, weil es so echt war.
Ja, es war halt auch so spannend teilweise, ne?
Spannend. Ja. Es war gut geschrieben. Ja. Also sehr gegroundet, also sehr bodenständig. Mhm. Die Charaktere waren nicht überhoben.
Ja.
Aber ab und zu kamen total krasse... Ja. Story-Segmente, zum Beispiel wie, keine Spoiler, aber wie ihre Tochter gestorben ist. Man lernt das sofort am Anfang des Films, sie hat eine krasse Vergangenheit. So. Und dann dachte ich mir so, wow. Hä? Und dann fühlt sich das aber halt nicht satirisch an, sondern es fühlt sich einfach nur krass an.
Ja, so absurd, so dumm, wie dumm ist
so krasse
jemand,
Witze.
Dass jemand seine Tochter da in diese Situation mitnimmt.
Ja.
So.
Ja, es soll so satirisch übertrieben sein, aber es fühlt sich einfach nur an wie ein Witz, der überhaupt nicht da reinpasst.
Genau.
Das war so wie eine ganz normale Serie mit so ganz krassen satirischen Witzen auf einmal drin. Die einen, so das hat sich angefühlt, als würden die einen ins Gesicht schlagen. So, hi, hier bin ich.
Genau.
Und dann so, dann geht's wieder zurück zum Normalen.
Ich kann da gar nicht.
Es war irgendwie so hot and cold. Nee. Und ich habe dann auch, also nachher, also ich habe das alles durchgeguckt. Mhm. Und ich habe wirklich nicht einmal gelacht. Laut. Ich habe einfach nur so das geguckt. Und ich fand dann, weil die Witze, die wären lustig gewesen, wenn das satirisch wäre.
Wenn die schauspielerisch so auch so gespielt
schauspielerisch
wären.
Und satirisch. Also das Problem ist aber zum Beispiel nicht die Schauspieler selbst. Ich glaube, das Problem ist die Produktion und die Regie.
Mhm. Mhm.
Weil ich habe dann ein Interview geguckt mit Kristen Bell.
Okay.
Und sie hat gesagt, dass sie während der Produktion immer wieder das Gefühl hatte, so, okay, also wir machen doch hier eine Satire. Ich habe das Gefühl, das ist gerade gar nicht lustig.
Ja.
Und dann haben Leute gesagt, nee, das ist total lustig. Und dann haben die gesagt quasi, dass sie ihr eigenes Genre erfinden. Also dass es quasi keine volle Satire ist. Aber ich glaube, das ist eine Ausrede. Weil ich glaube, die Idee war gut, aber irgendwas auf dem Weg war nicht auf einem Nenner.
Voll komisch.
Und weil das ist ja auch nur ein hohes Produktionsbudget, das sieht ja auch gut aus
ja,
und die Schauspieler sind alle gut. Aber irgendwas klickt dann nicht so richtig. So, entweder sei eine Satire oder sei ernst.
Ja, also ich finde auch...
Weil eine Satire, das ist ja so wie... Also da muss einfach alles übertreiben.
Eben, ja. Weil ich finde auch, es sieht total hochwertig aus und auch die Schauspieler, also ich wusste ja, wenn Kristen Bell mitspielt, dann ist es auf jeden Fall was Gutes, ne? Weil ich mag die Serie auch total gerne. Aber dann dachte ich so, okay, wenn nicht Kristen Bell dabei wäre, dann wäre das ein totaler Trash und dann wäre es überhaupt nicht ankommen.
Nee, ich verstehe es auch. Und vor allem, wenn du eine Satire hast, aus meiner eigenen Erfahrung als Comedian, dann brauchst du, zum Beispiel hier sagt man, zum Beispiel, wenn man einen Sketch schreibt, ja, einen Sketch schreibt, der 3 Minuten geht, brauchst du auf jeder Seite so und so viele Witze. Das heißt, selbst wenn der Hauptwitz vom Sketch ist zum Beispiel vielleicht gerade nicht auf der Seite, aber du solltest trotzdem gucken, dass der Dialog Witze hat oder Puns hat oder. Und ich habe das Gefühl, in der Serie, da wurden halt so ein paar krasse Witze reingeschmissen und der Rest war normal. Aber du musst in der Satire eigentlich ständig irgendwas haben, worüber du lachst.
Es muss alles witzig sein, ja. Auch die Mordszene.
Ja. Ja.
Alles einfach.
Und es ist ja auch total lustig, zum Beispiel, dass sie sich ihr Glas immer so krass auffüllt mit Wein. Das ist ja eine krasse Darstellung von den Filmen, die ernst sind. Aber das war irgendwie so, das kam irgendwie gar nicht.
Ich habe das gar nicht verstanden am Anfang. Ich dachte nur, okay, wieso macht sie das Glas so voll? Okay. Ja. Weißt du, so, ich habe es einfach nur hingenommen, aber es war nicht lustig für mich jetzt.
Nee, es war nicht lustig. Ich habe nicht einmal laut gelacht.
Aber die Idee ist schon total lustig. Ich finde, man hätte das total lustig umsetzen können.
Ich wette, das Drehbuch war gut, weshalb die auch alle zugesagt haben. Und ich wette, dass irgendwas...
Was schief
ist. Also in meiner professionellen Meinung ist da irgendwas... Jemand, die Vision von entweder der Produktion oder dem Cinematographer oder der Regisseurin, Regisseur, wer auch immer, irgendwie haben die Visionen sich dann nicht übereingestimmt. Und meistens ist es auch so, dass die Leute, die Schriftsteller, ne, das sind ja die unwichtigsten Leute für die Studios, die sagen dann, okay, cooles Drehbuch, wir hätten gerne die und die Veränderungen. Und dann kann der Drehbuchautor sagen, ja, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Dann sagen, ja, aber das möchten wir aber. Okay. Und dann hat der Drehbuchautor eigentlich gar keine Wahl. Und die originale Version vom Drehbuchautor, die muss halt irgendwie umgesetzt werden. Und das geht nur, wenn du mit der Version des Regisseurs und der Produktion übereinstimmst. Ich find's krass, dass das passiert ist.
Ehrlich gesagt. Also, weil ich wusste nicht, was ich davon halten soll, weil ich dachte erst, okay, ich habe es einfach nicht verstanden. So, ne? Deshalb wollte ich, dass du das guckst und mir sagst, wie ich das finden soll. Aber okay, da ging es uns.
Aber weißt du, das ist auch das Problem. Wenn man was guckt und man versucht die ganze Zeit zu verstehen, was gucke ich gerade, dann kannst du gar nicht reinkommen. Ja. Du musst Leute direkt. Hier ist das, was du guckst. Und dann kann man sagen, okay, bin ich dabei. Und dann kann man sich in die Welt, auf die Welt einlassen.
Ja, dann gefällt es dir oder nicht.
Genau. Aber selbst wenn sowas wie bei einem Marvel-Film oder so, weißt du, du weißt genau, okay, was ich kriege ist krasse Farben, Action, nicht so viel Plot.
Ja.
Aber ich bin dabei für 90 Minuten, so.
Ne? Ja, oder Fast and the Furious und sowas. Also gefällt mir nicht, aber du weißt ja genau, was du bekommst und kannst dich drauf einlassen.
Oder Rom-Com.
Ja.
Oder True Crime. Was auch immer.
Genau.
Man muss den Leuten direkt, deshalb zum Beispiel bei kurzen Sachen, wie zum Beispiel, was man viel auf TikTok oder Instagram sieht, wo eine Caption ist, wo einfach haargenau steht, was gerade passiert. Das hat diese
Point
Funktion.
Of view.
Hier ist das, was du siehst. Okay, kann ich mich drauf einlassen für 60 Sekunden?
Genau.
Weiß ich, was passiert? Dann kann ich das auch genießen. Aber wenn du die ganze Zeit denkst, was kommt da jetzt? Was gucke ich gerade? Dann kannst du dich nicht drauf einlassen, auf diesen Rollercoaster. Ich habe das genauso empfunden wie du.
Okay, ja, echt komisch. Weil eine hatte uns auch geschrieben, ich bin jetzt mal gespannt, was ihr sagt zu der Serie, weil ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich glaube, so geht es von vielen.
Hollywood ist auch nicht, hat auch nicht immer recht,
ja,
ne?
Eben.
Sag ich mal so. Hollywood-Stars sind auch nur Menschen.
Auch nicht alles perfekt, was dort geliefert wird, ne?
Wollen die ihr eigenes Genre erfinden? Ja, fuck off.
Ja, wie übertreibt ihr?
Dein eigenes Genre.
Was glaubt ihr, wer ihr seid, bitte?
Echt, ey.
Okay.
Okay.
Dann wird's aber auch am Ende, ne?
Also, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen übertrieben hier.
Ach, die Leute, die freuen sich über so eine lange Episode. Gut. Die Abtrümmer freuen sich über so eine lange Episode.
Super. Okay, well, I hope you have an amazing Monday.
Ich hoffe, ihr habt einen super Montag, hat sie gesagt.
And an amazing week.
Und eine super fantastische Woche.
And I hate murder.
Außerdem finde ich Mord richtig scheiße.
Yes, thank you.
Aber euch lieben wir und bitte abonniert uns, bewertet uns mit 5 Sternen und folgt uns auf Instagram, weil da gibt's die richtigen Insider-Informationen.
Und da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab.
Also, auf und ein neues Jahr mit euch allen und mit noch viel mehr Albträumern. Und ich bedanke mich und sage...
Ich mich auch. Prost. Cheers zur 50. Cheers. Episode. Goodbye, bitches. We love you. Gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.